Hier ist Katja Rettig vom Weingut Rettig in Westhofen. Heute ist ja der Lennart bei dir zu Gast. Ich habe gerade mal überlegt, wir kennen uns schon seit 2018. Und aus der anfänglichen geschäftlichen Beziehung ist mittlerweile wirklich eine sehr, sehr schöne Freundschaft geworden. Was ich an Lennart total schätze, ist, dass er Gastgeber ist, natürlich gelernter Gastgeber, ja, aber er lebt es auch. Und das merkt man immer wieder, wenn man dort ist im Hücke und er weiß es einfach gekonnt, Wein, Speise und auch seine Gäste in den Vordergrund zu rücken. Er selbst braucht weniger die große Show, er hat keine Attitüden, aber trotzdem weiß er genau, wie er aus einem normalen Abend einen besonderen machen kann. Unter anderem kann er das natürlich mit seiner sehr, sehr interessanten Weinauswahl, die er immer mal wieder so aus dem Ärmel holt. Er hat spannende Überraschungen, tolle Klassiker, aber gerne treibt er sich eigentlich abseits vom Mainstream rum. Das schätze ich sehr an ihm. Ihr werdet jetzt sicherlich noch viele, viele weitere Details mit ihm klären in einem bestimmt sehr interessanten Gespräch. Freut euch drauf. Euch viel Spaß. Ciao.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Lennart Wenck aus dem Hege in Hamburg ist heute unser Gast und ich freue mich sehr auf Lennart, weil er so eine ganz eigene und ganz besondere Kategorie von Sommelier darstellt. Er ist Kellner, er ist im Dienst des Gastes und er ist unaufgeregt, selbstverständlich, er ist einfach er selber. Und das wirst du merken. Man hat nicht das Gefühl, er muss die ganze Welt umkrempeln, sondern er steht eigentlich für genau das, was einen Sommelier ausmachen sollte, für das Wohl des Gastes. Das ist sein Lohn, das ist seine Erfüllung, wenn seine Gäste zufrieden sind. Und trotz allem, und das finde ich eben so besonders, ist er nicht eingeschlafen. Ich rede mit ihm, und das war für mich komplett neu, über das Weinland Dänemark. Also neben dessen, dass er, ich möchte sagen, eine gewisse Genügsamkeit in seinem täglichen Tun hat, ist er offengeistig, ist innovativ und kümmert sich eben um ein Weinland wie Dänemark. Und das war für mich der Anlass, mich auch mal mit Dänemark zu beschäftigen. Und ich war überrascht, weil genau dieser Ansatz öffnet so viele neue Betrachtungsfelder, eigentlich über die ganze Weinwelt. Viel Spaß damit, mit diesen Gedanken über Dänemark, mit der Geschichte von und über Lennart. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, und zu denen gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich auch das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Sie unterstützen mich wirtschaftlich, aber eben doch händisch und sorgen dafür, dass dieses Projekt weiterlebt. Dass wir jede Woche einen neuen Sommelier begrüßen dürfen und die unterschiedlichen Ansichten über Wein, über Gastronomie, über unseren Beruf austauschen, mitteilen und diesen darstellen können. Ja, und dank Ihnen ist er hier. Herzlich willkommen, lieber Lennart Wenck!
Hattest du einen Plan in deinem Sommelier-Leben? Bist du da planorientiert vorgegangen oder warst du mit einmal Sommelier?
Nee, das hatte schon einen gewissen Ursprung. Seit Kindesbeinen
wollte. War so früh?
Ja, es fing mit 10 Jahren an. Unglaublich. Ich bin mit meinen Eltern an die Mosel gefahren. Wir haben Familienurlaub geplant, waren in einem Weingut untergebracht, mit Ferienwohnung, alles schön. Und jeden Morgen hörte ich den Winzer dann mit dem Trecker wegfahren und ich habe gedacht, boah, junger Mensch, Trecker fahren, genial. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, junger Mensch, toll, Winzer, toller Beruf oder hier, der fährt in die Weinberge, oh, kann sich die Zeit selber einteilen, ist in der Natur, das hat sich alles irgendwo so romantisch angefühlt. Und wenn Schlechtwetter ist, dann geht er halt in den Keller. Und irgendwie hat man damals Traubensaft getrunken, der hat auch lecker geschmeckt. Und so, nahm das irgendwie so seinen Lauf. Da habe ich gedacht, oh, eigentlich ein toller Beruf, schön, hat mir Spaß gemacht. Und so ging es die weiteren Ferien dann eigentlich auch immer ja zu dem Winzer oder zu anderen Winzern hin, um mitzuhelfen, um irgendwie bei der Lese dabei zu sein, dann mal im Keller mitzuhelfen, was man so als junger Mensch eben halt auch toll findet, mal auf dem Traktor zu sitzen, Landmaschinen kennenzulernen. Und dann war irgendwie mit 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren der Berufswunsch Winzer geboren. Und so nahm das seinen Lauf. Und ziemlich schnell wusste ich zu Schulzeiten eigentlich schon, was ich werden wollte, worauf ich hinarbeiten wollte. Und das ist ungewöhnlich, weil ich eben halt auch Berliner bin. Das ist jetzt nicht so unbedingt, dass dann Weinanbaugebiet mal gerade um die Ecke ist. Aber das war damals diese Initialzündung.
Also muss man ja mehr oder weniger sagen, damals um die Ecke war. Weil heutzutage gibt's ja in Brandenburg oder MacPom ja schon das ein oder andere Weingut, wo man sagen kann, wow, ist ja total interessant, was da dann doch passiert. Aber zu der damaligen Zeit war das ja ein absolutes Unding, beziehungsweise nicht denkbar, dass man da aufs Land fährt, aufs brandenburgische Land und ein Weinchen trinkt.
Richtig, richtig, ja.
Das hat aber nicht ganz geklappt, oder, mit deinem Berufswunsch, Winzer?
Nicht ganz, nee, aber ist nicht ad acta gelegt. Diesem Getränk Wein bin ich nach wie vor treu geblieben, weil es mich nach wie vor sowas von fasziniert. Und wer weiß, vielleicht bin ich später auch mit Hilfe von Kollegen oder wie auch immer, wenn ich keine Lust mehr habe.
Hast du noch den Wunsch? Also ist Winzer noch ein Thema?
Vielleicht nebenbei sowas zu machen, aber hauptberuflich, glaube ich, ist der Zug abgefahren. Aber ich bin froh darum, wie es gelaufen ist. Jetzt zum besser hätte es gar nicht laufen können. Ich freue mich darüber, dass das mit der Gastronomie in dem Sinne so geklappt hat, dass ich da was gefunden habe, was mir unheimlich viel Spaß gebracht hat bislang und immer noch bringt. Und das möchte ich niemals missen. Und wie gesagt, ich bin dem Wein treu, ich kann Weinanbaugebiete fahren, ich habe sie ja trotzdem. Nur, dass ich eben den Wein nicht selber mache. Aber ja, alles gut.
Wo wäre dein Weinanbaugebiet, wenn du jetzt Winzer werden könntest, dürftest, müsstest, solltest?
das ist eine gute Frage, eine spannende Frage. Das gibt ja auch so viele und manche habe ich noch nicht mal gesehen. Auf der ganzen Welt gibt es so viele Weinregionen, Weinanbaugebiete, die toll sind. Vom Weinbaustil wird mich wahrscheinlich das Douro-Tal am meisten reizen, was so Portwein und sowas anbetrifft. Rotweine, Weißweine, so vielschichtig, Böden, wenn es danach geht. Wenn ich leben wollen würde, wäre sicherlich auch das Thema Dänemark ganz, ganz spannend, dort zu leben, zu sein, weil es eben halt in Anführungsstrichen noch so ein bisschen unverbraucht ist und weil ich sowieso auch vom Typ her eher der nordische Typ bin. Das wär ganz spannend, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wo dort, weil es ja momentan 4 unterschiedliche Regionen gibt in Dänemark, das wäre mir dann, wo es passt, wo man sesshaft wird.
Kennst du noch den Namen von dem Weingut, als ihr damals mit deinen 10 Jahren dort war, bei welchem Weingut
absolut,
du warst?
Absolut, das ist hundertprozentig. Das war das Weingut Föhr in Minheim bei Peaceport an der Mosel. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da habe ich dann aus den Augen verloren. Ich weiß noch genau, wo es ja gelegen hat, in welcher Straße, in der Moselweinstraße, bin auch mal vorbeigefahren vor einigen Jahren, aber ich habe es in dem Sinne nicht mehr so wiedererkannt, weiß nicht, was hatte zu dem Winzer Johannes Föhr auch nicht in dem Sinne mehr den Draht leider aus den Augen verloren. Das, aber daran kann ich mich noch gut erinnern, absolut, ja.
Aber ja, interessant, weil du ja eigentlich jeden Tag Wein kaufst oder verkaufst, dass es dann trotzdem so eine irgendwie Hürde gibt, die dich nie dazu gebracht hat, da einfach mal Browser aufzumachen und das zu googeln und zu gucken. Vielleicht auch, ob man die Weine heute noch genauso empfindet, wie dann damals. Hast du Wein probiert mit 10 oder gab es nur Traubensaft?
Nee, das gab nur Traubensaft. Das gab wirklich nur Traubensaft.
Wann hattest du deinen ersten Weinmoment, wo du das erste Mal Wein probiert hast und den dann selber für dich einordnen konntest oder schmecken konntest? Also losgelöst jetzt, ich bin neugierig und ich trinke mir jetzt heute mal Alkohol.
Das kam später. Genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, aber es wird so, ja, irgendwie 16, 17, wo man mal genippt hat, irgendwie gewesen sein, vielleicht auch schon früher. Irgendwann kam der Moment. Irgendwann hatte man auch mal so viel Weinschorlen getrunken. Die Momente gab es, aber ich weiß nicht mehr einen genauen Zeitpunkt, wann das dann anfing. Aber ich hatte Gefallen gefunden dran. Und das war, man fing natürlich als Kind dann auch mit ein bisschen Süßeren an. Ist ja klar. Also da ist man nicht gleich zum trockenen Riesling gegangen. Ja, aber nochmal rückblickend auf das Weingut. Ich hatte es schon mal. Ich hatte schon mal den Versuch, auch mal gegoogelt. Ich habe es nicht gefunden mehr. Es gibt keine Internetseite. Ein Schild war auch nicht mehr draußen dran. Also es muss vielleicht verkauft worden sein oder ja, irgendwie kam es nach vielen Jahren dann wahrscheinlich so. Also ich habe es nicht mehr gefunden. Wenn der Winzer zuhört, toll, wäre toll, den Kontakt wiederherzustellen.
Man hat ja damals diese kindlichen Gerüche und diese Wahrnehmung und wie es aus dem Keller gerochen hat und ob man das heute noch irgendwie nachvollziehen könnte, also jetzt irgendwie 20 Jahre später, ob man noch diese gleichen Emotionen letztlich dabei hat, was ja Wein kann, was Wein in einem auslösen kann, wie Wein da wie kaum ein anderes Genussmittel in dem Sinne prägend ist.
Stimmt, also da, stimmt. Also da, ja, wird, spannende da Geschichte. Würden sicherlich Erinnerungen hochkommen, wie alles so anfing, weil man ja auch aufnahmefähig war. Man hat ja damals viel, viel mehr eigentlich wahrgenommen, die Sinne drumherum, was so alles passiert. Da ist man ins Leben sozusagen gestartet und hat das aufgenommen. Und by the way, ich habe über diese Erfahrung seinerzeit in der Schule noch einen Aufsatz geschrieben. Den gibt's wirklich noch. Da habe ich seinerzeit eine 1 für bekommen, unter dem Titel »Mein schönstes Ferienerlebnis«. Man musste dann einen Aufsatz schreiben und mit so und so vielen Wörtern. Und dass ich dann beim Winzer gewesen war, mitgeholfen habe, auf dem Trecker gesessen habe und eben halt mal ein paar Meter gefahren bin. Mit 10 Jahren werde ich nie vergessen.
4., 5.
Ja,
Klasse.
Ja. Krass. Ja, heutzutage in Weingütern fangen die schon viel früher an, Trecker zu fahren.
Vielleicht gibt es das Weingut deswegen nicht mehr.
Na.
kann ja alles sein, aber wie gesagt, hat er nicht geklappt mit Winzer. Wieso dann Kellner? Wieso dann Hotelfachmann, Sommelier? Was ist da schiefgelaufen?
Genau, was ist da schiefgelaufen, ja. Na, das war dann, nachdem ich aus der Schule raus bin, Zivildienst gemacht habe, bin ich weggegangen aus Berlin, wo ich dann die ersten 20 Jahre meines Lebens gewohnt hatte und wollte dann eigentlich mit dem Ziel Geisenheim in eine Weinregion gehen, um ein Praktikum auf einem Weingut zu machen. Und so hatte ich mich beworben bei einigen und mich hat es zu Philipp Wittmann, zum Weingut Wittmann nach Westhofen verschlagen.
Großartig.
Und ja, stell dir vor, wann das war, 2002.
Oh, irre. Wow. Also das zum einen und dann auch, dass du von jetzt auf gleich in so einen Top-Betrieb reinkommst. Also ja, nicht irgendwie.
Na, ich hatte mich bei der Handelskammer informiert. Wer Praktikumsplätze oder Ausbildungsstellen zur Verfügung stellt. Und da war unter anderem, weiß ich noch, weil Wittmann mit W anfängt, das war so ganz unten der letzte Weingutsbetrieb. Das hat nun keinen Sinn, aber ich glaube, ich habe von hinten angefangen, nicht wie alle von vorne. Keine Ahnung. Und damals kannte ja in dem Sinne das Weingut Wittmann, ja, war schon präsent, aber es hat ja nicht annähernd so, war schon damals Vorreiter auch, muss man auch echt sagen, Biobetrieb und toll, aber hat ja jetzt nochmal die letzten 20 Jahre nochmal auch eine ganz andere Wahrnehmung bekommen im Innen- und Ausland. Aber damals war das so Aufsteiger des Jahres, weiß ich noch, gerade geworden, ich glaube in 2002 Gomio Aufsteiger des Jahres oder irgend, und ja, angeschrieben und ja, das Weingut hat mich genommen und da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar auch drum, dass das alles so geklappt hat und ich da, ja, dahin gekommen bin, so als Berliner. Meistens nimmt man ja in dem Sinne dann oftmals junge Menschen von elterlichen Betrieben aus anderen Regionen und ich als absoluter No-Name aus Berlin, keinerlei Vorahnung, erstmal schon allein zu einem Praktikum dorthin zu gehen, fand ich toll. Und dann war ich da 8, 9 Monate in Westhofen bei Worms und das war eine Initialzündung für mich in Sachen Wein. Aber es war mit mir zeitgleich jemand da vom elterlichen Weingut aus der Pfalz Und mit dem habe ich zusammengearbeitet und da habe ich natürlich tagtäglich gesehen, was ich eigentlich vom technischen Verständnis her für Rückstände habe. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, auch von mir. Habe ich gedacht, das kannst dein Leben nicht mehr aufholen und du willst nach Geisenheim gehen, oh meine Güte, und hast so wenig Vorbildung von der ganzen Materie. Boah, da war ich ein bisschen enttäuscht irgendwie, habe ich gedacht, boah, das holst nicht wieder auf. Und ja, das haben dann meine Eltern auch ein bisschen mitbekommen, mit denen ich mich ausgetauscht habe natürlich immer und die das auch sehr, sehr unterstützt haben, all meinen Weg. Und die haben mich eben halt in der Zeit besucht und haben im Nachbarort in einem Hotel übernachtet und sind interessanterweise mit dem Geschäftsführer ins Gespräch gekommen, irgendwie beim Frühstück oder wie auch immer. Und haben ihm sozusagen mein Leid so ein bisschen geklagt, dass ich, oh, er weiß nicht, ob es das Richtige ist, kommt er weiter. Und er sagte nur ganz trocken, ja, dann soll er mal hierher kommen, sich das angucken, vielleicht ist ja hier Gastronomie was für ihn. Da kann er auch mit Wein zu tun haben, hier im Restaurant, wenn er das so mag, das Thema Wein. Pschuch, gesagt, getan. Und dann bin ich nach dem Praktikum beim Weingut Wittmann, bin ich in den Nachbarort und habe dort ein Praktikum in einem Restaurant mit Hotel gemacht. Und er hat mich total fasziniert. Das war Wahnsinn. Da ging mir richtig einer ab, was ich nicht gedacht hätte, weil ich eher so auch in der Schule so ein schüchterner Mensch bin oder gewesen bin. Mit Mitarbeit war es bei mir nicht so. Und jetzt auf Menschen zugehen, ach du grüne Neune im Restaurant. Wie geht das?
Schön.
Ja, aber ich hatte auch einen tollen Lehrmeister als Restaurantleiter dort und auch der Küchenchef hat so ein bisschen mein Potenzial erkannt, hat gemerkt, wie ich aufgegangen bin, wie offen ich bin, wie zugänglich, was ich für eine Faszination da reinstecke. Und so nahm das seinen Lauf und die haben mich an die Hand genommen und dann zum Teil auch weitervermittelt. Und so ging es dann mit der Gastronomie los.
Wann ist man da selbstbestimmt? Also meistens ist das ja so, dass man dann anfängt zu treiben, mehr oder weniger. Oder den meisten geht es so, dass die entweder eine Empfehlung bekommen, geh mal dahin, oder sehen halt irgendwo eine Stellenausschreibung und bewerben sich da einfach. Aber so richtig konkret einen Karriereplan hat ja eigentlich kaum jemand in der Gastronomie, in der Sommelierie, dass man sagt, das und das möchte ich gerne machen.
Ja,
Wie war es bei dir? War es da auch so, dass du dann, nachdem das jetzt mehr oder weniger so ein Zufallspunkt war, dass du überhaupt in die Gastronomie gekommen bist, waren es dann so verschiedene Steps, wo du sagst, da hat mich der empfohlen, da bin ich hin, das habe ich gesehen, der hat mich angesprochen, oder hast du einen Plan im Leben?
Nee, also das war wirklich Step by Step. Je nach Betrieb, welche Stadt ich mir oder welcher Ort generell ich mir zum Leben vorstellen kann, ob mich die Aufgabe reizt, ob mich der Betrieb reizt. Und bei vielen ist es so, höher, schneller, weiter. Ja klar, du willst erstmal hoch in die Top-Gastronomie, das Limit ausreizen. Und war bei mir natürlich auch so, weil irgendwann ist dann so das Perfekte. Du willst das Perfektionistische einfach von dir was umsetzen, wie weit kannst du gehen, und die Leute haben dich natürlich auch gekickt und weitergetrieben und vor allem ich mich auch selber, so schnell wie möglich was zu schaffen, aber ich war nie jemand, der jetzt ständig irgendwo seinen Arbeitsplatz wechseln wollte, irgendwas wieder aufgeben wollte, sondern sich reinarbeiten wollte, mal was irgendwie Beständiges zu haben, nicht ständiger Wechsel, das brauche ich nicht, da bin ich ein anderer Typ. Eher ein bisschen Beständigkeit, sich was aufbauen und auch einen schönen Ort zum Leben zu haben. Klar, Arbeit mache ich sehr, sehr gerne. Ich liebe das, was ich tue, aber auch einen Ort zum Leben zu haben, so ein bisschen, wo man sich einfach wohlfühlt, geborgen fühlt. Und für mich war auch nie das Thema, hundertprozentig ins Ausland zu gehen, weil es hier wirklich auch in Deutschland tolle Orte zum Leben gibt. Und das ging immer Step by Step, so die Stationen, für was ich mich dann so interessiert habe einfach.
Aber hast du einen Wunsch, wo du sagst, da würde ich ganz gerne, wenn ich kurz vor der Rente bin, da würde ich mich ganz gerne sehen? Oder ist dir das mehr oder weniger egal, solange du zufrieden, froh und glücklich bist?
Ja, solange ich gesund bin.
Warum ist das so? Warum hat man in der Industrie zum Beispiel diesen Wunsch, Abteilungsleiter XY zu sein und das zu erreichen und das zu werden, aber in der Gastronomie eigentlich gar nicht? Da hat man gar nicht so sehr... Bin ich da jetzt doof bei dem Denken oder siehst du das eben?
Nee, das gebe ich dir recht. Man muss natürlich auch streben und strebsam sein und das möchte ich auch, aber es weiß ja auch jeder Mensch, Sommelier, ja, du bist dann Sommelier und vielleicht Chefsommelier und du hast gewisse Stellen erreicht und vielleicht 2 Sterne oder 3 Sterne, alles gut und schön, Inland, Ausland. Ja, aber was kommt next step? Und da sehe ich bislang noch nicht, dass ich irgendwo mich in einem Weinhandel sehe, eine Agentur aufgebaut habe, selbstständig bin, ein Weingut berate oder ein Weingutsvertreter bin. Was kommt dann? Das ist ganz spannend. Ich will einfach nur bei dem, was ich jetzt momentan mache, will ich einfach Spaß haben. Na klar hat man so einen 1-, 2-, 3 Jahresplan vielleicht, aber man muss die Zeiten so genießen, wie sie jetzt sind. Also hier im Hier und Jetzt leben. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Und wo ich dann am Ende meines Lebens stehe, ich kann jetzt schon sagen, ich habe so tolle Stationen gehabt, ich möchte es nicht wieder anders machen. Ich bin wirklich dankbar dafür, weil das ist auch nicht selbstverständlich, auch in den Häusern. Und ja, gesund zu sein, das ist das Allerwichtigste, was vom Leben zu haben. Auch am Alter und dem Wein werde ich ewig treu bleiben.
Was ich interessant finde, ist, dass viele eine ähnliche letztlich Karriere haben oder eine ähnliche Entwicklung in ihrem beruflichen Lebensweg. Und ich würde da diesen Ausstieg aus der Gastronomie einfach mal außen vor nehmen, weil es nicht selten für manche entweder Verzweiflungstaten sind, dass sie halt Familie haben, das Glauben nicht miteinander vereinbaren zu können oder einfach zu viel gearbeitet haben und dann versuchen, irgendwie die Flucht nach vorne anzutreten, was manchmal aber auch ein totaler Trugschluss ist, wenn man natürlich in anderen Branchen nicht weniger arbeitet oder, sondern diese Karriere als solches zu nehmen und viele fangen an, sind dann begeistert, arbeiten sich dann hoch, arbeiten in hochdotierten Häusern oder zumindest anerkannten Häusern, werden dann manchmal ein bisschen ruhiger, werden dann auch beständiger, aber die Abfolge ist, wieso eine Trinkerkarriere eigentlich bei den meisten gleich und am Schluss sucht man dann trotzdem die Idealisierung. Was wäre für dich so ein absolut idealer Arbeitsplatz? Für dich als Sommelier, wenn du sagst, jetzt bin ich habe den ganzen Quatsch mal ausprobiert, ich habe das Spiel durchgespielt, ich möchte den Beruf jetzt einfach noch weiterleben und möchte zur Ruhe kommen und möchte damit mit mir im Reinen sein. Und das, was ich jetzt so in meinem ganzen Leben hat, die ganzen Glücksgefühle, ich glaube, also wir brauchen auch gar nicht immer höher, schneller, weiter.
Nee.
Weil wir so im täglichen Arbeitsleben halt so viel Anerkennung haben durch die Gäste und Spaß einfach bei der Arbeit haben. Auch so ein bisschen dieses Stresslevel, also wir haben diese ganze Adrenalinshow jeden Tag und dadurch ist das mit viel Erfüllung geprägt. Aber irgendwann kommt man ja so in die Phase, wo man sagt, so jetzt möchte ich erfüllt sein. Wie sehe dein optimaler, idealer Arbeitsplatz aus?
Boah, das ist...
Mit 50. Also noch viele Jahre hin.
Spannend. Auf jeden Fall bin ich nicht so der PC-Mensch. Also das soll jetzt nicht, dass ich so sein, dass ich irgendwie im Büro sitze und hier nur noch am Rechner rum. Ist wie ein Küchenchef, der gar nicht mehr am Herd steht, sondern nur irgendwelche bürokratischen Sachen und Dienstpläne und sonst was alles schreiben muss und irgendwelche Rezepte archivieren.
Also du bist Sommelier am Menschen. Du möchtest den Menschenkontakt pflegen und da...
Ja.
Da das aktiv weiterleben, ja. Okay. Und so vom Arbeitsumfeld, also was müsste dein Arbeitgeber für dich zur Verfügung stellen, damit du einfach glücklich bist? Welche Restaurantgröße wäre ideal? Welcher Ort wäre? Welche Weinkarte bräuchtest du? Welchen Umfang? Also ihr habt ja eine überschaubare, aber sehr spannende Weinkarte, keine mit 8000 Positionen. Ist das ein Ideal? Hättest du lieber ein anderes Ziel? Wie groß müsste dein Sommelier-Team sein? Bräuchtest du 20 Kommissommeliers oder bist du lieber ein Alleingänger? Also was wäre so ideal? Welche Arbeitszeiten wären für dich ideal? Magst du die 23 Stunden pro Tag oder bist du eher ein 6,5 Stunden Typ, weil du sagst, ja, es ist ohnehin so stressig? So in vielleicht 5 Sätzen, also gar nicht so super ausführlich, weil sonst ist der Podcast gleich um, aber...
Nee, viele spannende Fragen. Ich bin eigentlich so auch durch mein Leben, und das kennen auch meine Kollegen von mir, ich bin eigentlich so ein Mensch, der fast ein bisschen so ein Einzelgänger ist. Ich habe, wie sagte mein Chef mal über mich, ich bin ein autarkes Wesen. Ich denke mir oftmals immer meine Antwort auf die eigene Frage selber oder muss dann handeln oder mache was ich denke, was am sinnvollsten ist. Ich bin da schon gewiss, man muss sich auch nichts vormachen und man ist auch ehrlich, ich bin da schon eher auch ein Einzelgänger und klar, für mich wäre auch so ein Thema, so eine kleine Weinbar, ganz süß, kleines Restaurant, wo vielleicht ein Partner eher so den Küchenpart übernimmt und kleine Sachen so herausbringt, so an Essen und wirklich pfiffig, wo ich dann eben halt auch das Thema Wein spielen kann. Ob das hier in diesem Land ist, das sei mal dahingestellt, das will ich noch nicht entscheiden, aber sowas Kleines, so irgendwie ein kleines Restaurant, kleine Weinkarte oder so, Restaurant ist vielleicht zu hoch, Weinbar, Brasserie, irgendwie sowas Kleines, Feines. Das ist schon was ich mir vorstellen kann, weil ich eben halt auch den Gästekontakt pflegen möchte. Also wie gesagt, eine Weinkarte zu schreiben, das macht mir auch sehr viel Spaß, aber nur oder eine Auswahl zu treffen, aber das auch den Gästen ja näher zu bringen, im direkten Austausch das Feedback gleich zu bekommen, auch ein Dankeschön zu erhalten, direkt, davon lebt unser Eins. Und solange ich gesund bin und mich meine Beine tragen und mein Kopf da ist, möchte ich das eigentlich noch so gerne machen an der Front und mich da nicht irgendwie ja hinter die Kulissen zurückziehen. Das wäre für mich ein Optimum. Vielleicht ja kleines Team dazu, ein, zwei, drei Kollegen, und dann hätte ich da Spaß drauf. Ob man das selbstständig macht oder als Team oder jemanden hat, der, sage ich mal, mit dem man das zusammen macht, irgendwie ein Sponsor oder keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Das ist, ja.
Und was ist für dich selber jetzt von deinem Arbeitgeber, angenommen, du bist in einem Unternehmen angestellt, in einem normalen Restaurant? Was ist dir da wichtig? Also was sind da wichtige Punkte, wo du bei einem Arbeitgeber drauf achtest?
Das Gesamtprojekt, wo ich sehe, da ist Entwicklungspotenzial. Mir macht die Küche sehr, sehr Spaß. Da kann ich mich sehr identifizieren mit. Also es bringt jetzt nichts, wenn irgendeine Küche ist, die ich gar nicht verstehe oder wo ich Probleme mit habe, was für mich auf Effekthascherei zielt und zu viel Shishi. Aber sowas, wo ich denke, boah, das würde ich genauso essen. Genial. Und dass du dann... Also Küche ist mir sehr, sehr wichtig. Stunden, ich habe keine Uhr, ich gucke nicht auf die Uhr. Wenn meine Sachen gemacht sind und ich ein gutes Gefühl habe, dann gehe ich nach Hause. So ist mein Plan, und das ist meiste mal ein bisschen mehr, weil ich denke, ja, ich habe da Bock da drauf. Auf mich wartet keiner zu Hause. Ich kann auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde länger bleiben, weil ich einfach Lust da drauf habe, weil ich es gerne mache und weil ich was schaffen möchte. Und das sind, und eben halt auch, klar, wie du sagst, die Freiheiten zu haben, dass man jemanden hat, der einem vertraut, auch gerade was so Einkäufe anbetrifft, das finde ich schon sehr, sehr wichtig, und das ist auch nicht selbstverständlich, und das finde ich auch als sehr schön bei meinem jetzigen Arbeitgeber, und das bin ich auch sehr, sehr dankbar, und dass ich das habe, diese Freiheiten haben zu dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, absolut nicht. Und darüber freue ich mich schon. Das ist wichtig, ob da nur Kleidung oder wie auch immer. Die Arbeitszeiten, ja gut, ich bin so eher eine Nachteule. Ich mag halt den Abenddienst, den Abendservice eher, weil da natürlich auch ein Tick mehr Wein getrunken wird als früh oder mittags. Ist ja klar. Und auch vom Typ Mensch her bin ich eigentlich eher der Nachtmensch. Also kommt mir das eigentlich entgegen, so wie es gerade läuft.
Gibt es irgendein Restaurant, was dich reizt, wo du mal gerne mal einen Tag arbeiten würdest oder für eine Woche oder für einen Monat und da in Stage oder selbst einfach mal für einen Tag Chef sein, wo du sagst, die Weinkarte des Restaurants, das würde mich dermaßen inspirieren, interessieren?
Na, da gibt's sicherlich viele Restaurants, jetzt eins rauszupicken, weil die Aussicht toll ist, weil man auf den Ozean blickt oder weil die Weinkarte opulent ist oder weil der Sommelier einfach ein absoluter Knaller ist, von dem man lernen würde. Da gibt's zu viele. Und es ist immer halt auch nochmal was anderes, wenn man als Gast ist und so denkt, oh, schöner Abend, die machen das toll, aber manchmal dann so mitlaufen, denkst du ja auch, naja, ob das so gut ist, wie ist das? Habe ich jetzt kein gezieltes Silvio, das da gibt's, denke ich, auch zu viele, aber ich hätte kein Bewusstes an, was ich jetzt denke. Wenn mal so ein Abend mit dem Sommelier sein sollte, er anfragt oder vielleicht ich über meinen Schatten springe oder mal bei demjenigen Sommelier mal anfrage, dann könnte ich mir auch mal vorstellen, in meinem Restaurant auch mal so eine Gastschicht zu machen oder mal ein Praktikum.
Bei welchem? Würde dich das reizen? Bei welchem Kollegen würdest du total gerne mal schauen, wie der arbeitet, wie der kommuniziert, wie der es macht, wie er seinen Tagesablauf gestaltet?
Na, es wäre schon für mich in Deutschland, da würde ich schon an so ein Restaurant denken wie den Schwarzen Adler bei der Melanie Wagner, weil ich sie als Mensch sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag, aber auch im ganzen Haus mit Fritz Keller und ich mag die Küche unfassbar gerne dort am Kaiserstuhl in Oberbergen, bin so gerne dort und die Weinkarte ist opulent. Wie wird die Lagerhaltung gemacht, wie wird der Auswahl getroffen, also da würde ich schon auch mal einfach ein bisschen tiefer in die Materie gehen und das mal gucken auch, wie Gästeberatung ist und wie das und wie sie das macht. Das wäre schon so mal was, wo ich denke, spannend, total spannend. Ja, international fällt mir jetzt ad hoc keine ein. Da gibt's sicherlich tolle, wo man die Aussicht genießt oder wo man auf einen Ozean blickt, daran kann man sich gar nicht satt gucken. Aber in diese Sterneschiene, das mir dann manchmal auch ein Ticken mittlerweile zu steif, zu gestellt, das bin ich nicht mehr, das will ich nicht mehr sein, so ein Pinguin, das ist alles durchorchestriert. Weiß ich nicht, dafür bin ich dann manchmal so ein freier Vogel und ist mir mittlerweile auch ein bisschen manchmal zu lahm. Ich brauche dann ein bisschen mehr Push und irgendwie da hinterher zu traben und wie ein Pinguin einzusetzen. Irgendwie, ja, ist alles schön und hat seinen Stil, aber das wäre nicht meins. Dann lieber so ein, und wenn es irgendwie so eine lässige Weinbar, ein altes Weinrestaurant ist, klassisch, wie der Krug in Hattenheim oder so, wo du denkst, da kannst du dich mal so richtig aus dir rauskommen und wohlfühlen und irgendwie so, ohne dass jetzt gleich dir jemand auf den Deckel haut, weil du gleich wieder irgendwie mal einen falschen Schritt gemacht hast.
Hast du das Gefühl, es ist in der High-End-Gastronomie noch so, dass wie 1990 du oder 1980 oder 1970 du gleich einen Nackenschlag bekommst, wenn du falsch eingesetzt hast?
Na, wenn, dann würde ich, weil du mich nach Restaurants gefragt hast, wenn, dann würde ich gleich irgendwo in Frankreich in so ein Drei-Sterner gehen, wenn dann, und um sowas mal zu sehen. Und dann ist, da ist es, glaube ich, noch ziemlich klassisch irgendwo auch. Dann würde ich das mal sehen wollen, wie das so richtig ist, weil die Erfahrung hatte ich bislang so arbeitstechnisch in solchen Ländern im Ausland, wie gesagt, noch nicht. Aber wenn, dann würde ich gleich oberstes Regal nehmen.
Welches Weinbaugebiet könnte ich meinen, wenn ich von einem UNESCO-Welterbe aufgrund des Mosaik aus Wein, Fluss und Dörfern spreche? Ein Gebiet, das nur 1300 Hektar groß ist, aber einen enormen Weltruf hat. Ein Gebiet, das Weine produziert, die für ihre Langlebigkeit, für ihre Fülle, für ihre kraftvollen, trotzdem präzisen definierten Weine bekannt ist. Für ihre Weine, die auf Urgestein, auf Löss, auf Schiefer und Paragneis wachsen. Wo die Donau wie ein Spiegel wirkt, Wärme speichert und Feuchtigkeit bringt. Wo das Klima sich aus einem Spiel zwischen pannonischer Wärme aus dem Osten und kühler Luft aus dem Waldviertel zusammensetzt. Wo die jahrhundertealten Steinterrassen zum Sinnbild dieser Region werden. Ja, es ist die Wachau. Das einzigartige Gebiet zwischen Melk und Krems am Lauf der Donau. Das Gebiet, was eigentlich auf jede Weinkarte dieser Welt gehört. Das Gebiet, was eigentlich niemals wirklich Mode war, was niemals gehypt wurde, was eigentlich immer nur da war und Maßstäbe setzte. Für den Riesling, für den Veltliner, für Österreich. Okay, und stell dir vor, du stehst in Wösendorf. Der Wind kommt von der Donau.
Die Trockenmauern halten Wärme und Geschichte. Und genau hier bewirtschaftet seit 1731 die Familie Pichler ihre Reben. 1997 übernahm Rudi Pichler III. Die Verantwortung und führte dieses Weingut in eine komplett neue Dimension. 2004 entstand der neue Keller, funktional, klar gebaut für Präzision. Heute werden 15 Hektar Weinberge bewirtschaftet. 65% grüner Veltliner, 30% Riesling und 5% Weißburgunder als Hauptrebsorten. Die Weine werden in den drei Vinea-Wachhausstilistiken Steinfeder, Federspier und Smaragd vinifiziert. Die deutliche Positionsbestimmung der Region. Die Signaturplätze heißen Kollmütz, Kirchwick, Hochrhein und Achleiten. Vier Topografien, vier geologische Kapitel der Wachau. Paragneis an der Kollmütz, Eisen- und Magnesiumreich, Löss am Hochrhein. In der Achleiten, Gföhler Gneis, Michmatik, Amphibolit, größtenteils kalkfrei, dazwischen Schwemmfächer und Donausedimente, die am Kirchweg den Übergang zwischen Rieslinghöhen und grüner Veltliner Unterhang markieren. Das Mosaik erklärt, warum Pichlers Weine so akkurat ihre Herkunft abbilden. Geologie wird hier nicht behauptet, sie ist sichtbar. Und ein Signature-Wein ist definitiv der grüner Veltliner Smaragdterrassen. Der Name ist Programm. Er bezeichnet eine Cuvée aus vielen kleineren, exzellenten Terrassenlagen. Wesentlich ist, was Smaragd bedeutet. Es ist ein rechtlich geschützter Begriff der Vinea Wachau. Spätgelesene Trauben, mindestens 12,5 Volumenprozent Alkohol, Komplexität und Reifefähigkeit. Die Namenspatin war damals die Smaragd-Eidechse, die auf den Terrassenmauern lebt. Ein Wachau-Bild, was eigentlich jeder kennt, der einmal an einem heißen Tag zwischen den Steinriegeln gestanden hat. Ja, es ist der Codex Wachau, der Vinea-Mitglieder, zu denen natürlich auch Rudi Pichler zählt. Kein Chaptalisieren, keine Konzentration, keine Aromatisierung. Dazu zählt natürlich Barrique-Einsatz, Holzchips, Tanninpulver. Keine Fraktionierung und natürlich ist Handlese verpflichtend und verantwortlich dafür, warum diese Weine so einzigartig sind. Und wir lesen auf dem Etikett Terrassen. Bei Pichler keine Floskel, sondern gelebte Geometrie in der Flasche. Der Wein soll schmecken wie sein Gelände. Geradlinig, tief, mit pfeffriger und tabakiger Würze und der typischen, so trinkfreudigen Kargheit, die die Wachau auszeichnet. Und der grüne Veltliner ist nicht nur in Österreich mit ein Drittel der gesamten Bepflanzung die wichtigste Rebsorte, sondern auch im Haus Rudi Pichler. Erste urkundliche Erwähnung im 18. Jahrhundert. Man vermutet aber, dass sie viel, viel älter ist. Im Jahr 2000 hat man endlich per DNA-Analyse aufzeigen können, dass es eine Kreuzung aus Traminer und einer sehr seltenen Rebsorte namens San Georgen ist. Und doch denke ich, dass Veltliner eigentlich relativ selten in seiner Größe dargestellt wird. Und eine seiner Kernkompetenzen ist die Reifefähigkeit. Nicht selten können die Weine 10, 20, 30 Jahre reifen. Und so ganz sicher auch dieser 2024er grüner Veltliner Smaragdterrassen von Rudi Pichler. Ich mag die Philosophie von Rudolf Pichler. Sein Credo lautet, I'm a wine caretaker, not a winemaker. Und dieses Gedankengut zeugt davon, wie sehr er die Reben, den Ort und den Ausdruck des Terroirs in den Vordergrund stellt. Ja, nicht ohne Grund wurde er 2010 vom Falstaff zum Winemaker of the Year ernannt. Und kann diese Größe, ja 14 Jahre danach, immer noch neu definieren, zeitgeistig definieren und Weine mit einer ganz eigenen Größe, Tiefe und Komplexität, die sowohl für die Rebsorte, für die Wachau, für Österreich, aber auch für seine Handschrift stehen. Vielen Dank für dieses grüner Veltliner Erlebnis, dem Weingut Rudi Pichler und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Gab es mal eine Weinbar, die dich irgendwie, weil du Weinbar jetzt öfters erwähnt hast, die dich inspiriert hat, wo du begeistert bist, warst, gibst die, hast du die im Urlaub irgendwie kennengelernt oder einen Weinladen, wo du am liebsten einziehen wolltest?
Ich wollte ja gerne zu dir, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Nach Dresden. Ich war zu spät dran, Mann.
Na, die Weinbar gibt es ja noch. Also von dem her kannst du da ja immer noch in Dresden eine Reise wert. Brauchst dich nur die Elbe raufkämpfen. Daher geht das.
Ich weiß, aber ich war zu spät. Auf einmal warst du nicht mehr da. Hm. Das ging mir voll an mir vorbei. Mann. Das hätte mich schon noch gereizt, Silvio. Aber ansonsten hat man immer mal welche gesehen. Wie gesagt, je kleiner, desto besser die Auswahl. Aber jetzt eine spezifische gibt's bei mir da nicht, die mich so gekickt hat. Man nimmt viele Wahrnehmungen auf und denkt sich, ja, das könnte man vielleicht, wenn man mal später eine hat, ein bisschen umsetzen und das Thema, wie der es gemacht hat von der Einrichtung und nur nicht zu steril. Aber ob das hier in Norddeutschland werden wird, weiß ich nicht.
Was ist da wichtig für dich, wenn du in der Weinbar oder im Weinladen bist? Ist es die Auswahl der Weine? Ist es der Besitzer selber? Ist es Ambiente? Also was catcht dich da so richtig ganz extrem? Und worauf achtest du zuerst? Sind es dann, wenn du Weine siehst, erstmal die Blue Chips, wo du sagst, boah, die haben, keine Ahnung, Breuer, die haben, weiß ich nicht, Nekel oder Maximilian Grünhaus oder wie auch immer. Oder sind es eher, dass du keinen kennst und dann einfach neugierig wirst? Also was begeistert dich, wenn du in einen Weinladen gehst, eine Weinkarte siehst? Worauf achtest du?
In erster Linie natürlich den Gastgeber. Du musst dieses gewisse Gen haben, dass du Leute catcht. Und da geht es mir nicht nur um Verkauf. Klar, wir sind alle irgendwie Verkäufer und wollen sind geil, wenn wir den teuersten Wein verkaufen und alles. Oh yeah. Nee, aber wie du mit deiner Ansprache, wie du einen erkennst und wie du auf ihn persönlich eingehst. Und daran erkenne ich dann irgendwo auch, warum, weshalb, wieso, wenn ich mich umschaue, wie die Auswahl zustande kommt an Wein, wie es zusammengestellt ist, ob er sich Gedanken gemacht hat um das Essen, weil früher oder später, man kann ja nicht nur trinken, kommt man irgendwann mal zum Essen, dann braucht man irgendwelche kleinen Naschis, wie da die Auswahl getroffen wurde, dass es ein stimmiges Konzept ist und wie der Laden auch eingerichtet ist, sauber und strukturiert und alles, das sind so Faktoren, die ich unterbewusst auch wahrnehme und na klar, die Auswahl an Weinen und ich bin auch so irgendwie so ein Trüffelschwein und das sieht man ja auch ein bisschen an der Weinkarte oder auch immer an meinem Stil, den ich auch immer bislang so ein bisschen gepflegt habe, dass man auch mal so Weine nimmt, die eine gewisse Reife haben oder die ein bisschen unbekannter sind und einfach, ich bin jetzt nicht so der in allererster Linie der die Namen bringt. Das, ja, braucht man auch. Sicherlich ist auch wichtig, weil darüber hin kommen viele eben halt auch zum Wein, über Sicherheit, dass sie bekannte Namen wiederfinden. Aber ich persönlich, ich gucke natürlich dann immer zu den eher unbekannteren, die ich mal nicht so überall sehe und die vielleicht auch vergessen wurden in anderen Läden oder da eben halt noch erhältlich sind dann.
Hast du ja vorhin schon erwähnt, als mehr oder weniger Zweitwohnsitz für dein Weingut Dänemark. Meinst du es ernst? Also ich meine, mit Dänemark, ist das für dich ernstzunehmender Wein? Hat ja nicht wirklich jeder auf dem Schirm. Es hat sich gravierend entwickelt. Es gibt um die 500.000 Flaschen jedes Jahr. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Weinkarte in München gibt, die dänischen Wein auf der Karte hat.
Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht.
Warum, weil die Weine es nicht bringen oder weil es zu weit weg ist oder
weil es zu weit weg ist. Also es ist ja schon.
Aber es gibt ja auch Lugana in Hamburg. Also von dem her, gut, es wird Lugana mehr produziert. Aber die Entfernung wäre ja da nicht unbedingt der Grund. Ist es fehlendes Marketing oder weil neugierig sind die Münchner ja manchmal auch.
Absolut, absolut. Aber die gucken, glaube ich, eher gen Süddeutschland. Und ja, das Thema ist jetzt noch relativ neu, auch selbst in unserer eingeweihten Weinbranche mit Dänemark. Und wie ist es dann erst in der nicht eingeweihten Weinbranche, sprich bei den Gästen? Also da ist es noch viel weniger präsent, dieses Thema. Aber das möchte ich befördern, weil es mich die letzten Jahre auch gekickt hat, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ich bin ja jetzt schon 8 Jahre im Hüge hier in Hamburg und allein aufgrund des Namens, weil ich ihn auch jetzt erwähne, Hygge ist dänisch, das dänische Wort für Gemütlichkeit, Entspanntheit, Teilen, Atmosphäre, Zusammensitzen, mal nicht nur aufs Handy glotzen, mal unterhalten, Kommunikation, so machen das die Dänen, die haben dafür ein Wort entwickelt, kann man kaum in 3 Sätzen zusammenfassen und allein aufgrund dessen, dass wir uns so nennen und hier in Hamburg nah an Dänemark dran sind, hat mich das auch gereizt, weiter oder mehr über Dänemark kennenzulernen. Und ich habe auch die letzten Jahre viel mehr über dänischen Weinbau gelernt. Letztes Jahr war da für mich eine Initialzündung. Und so wollte ich mehr in die Tiefe wissen. Und da ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher so der nordische Typ bin und mich das gerne auch nach Skandinavien zieht, auch so klimatisch, und ich das ja vielleicht auch mit Wein verbinden kann. Da treffen ja zwei Vorlieben, zwei Hobbys aufeinander. Ist ja Wahnsinn. Einmal Wein, einmal die Liebe zu Skandinavien. Ja, why not? Und so bin ich mehr in die Tiefe gegangen. Und das finde ich ein ernstzunehmendes Land für die nächsten Jahre. Nicht nur, weil die Klimaerwärmung den Dänen mit ihren Weinen in die Karten spielt. Nein, weil ich auch wirklich Qualitäten probiert habe, die mich sehr überzeugen, spannend. Und das ist eben halt auch noch was, wir freuen uns ja immer so, wir Sommeliers, wir suchen immer nach Sachen, die jeder ein bisschen ausgraben kann, noch keiner gesehen hat. Man muss immer weiter sein als der Kollege, so unter dem Motto. Und na klar haben wir das Jura wieder entdeckt und dann auch wieder Madeira und Portwein wieder entdeckt. Und aber Dänemark und hat noch keiner so richtig auf dem Schirm. Und mich hier mit meiner wenigen Entfernung zu Dänemark möchte das ja die Karte spielen, weil es mich eben halt auch fasziniert, ja.
Kannst du ja fast eine Teildienstpause persönlich zu Fuß abholen, die Weine. Also da ist die Entfernung in der Tat nicht ganz so weit. Aber ist es nach wie vor der Erlebnis und der Seltenheitsfaktor oder sind die Weine nicht in der Gänze, aber zum Teil wirklich gut?
Es ist der Seltenheitsfaktor, aber es ist natürlich noch, man muss viel gezielt schauen, es, klar, in der Breite, aber sie arbeiten dran und das geht daher halt auch nicht von heute auf morgen. Ich meine, wir haben ja eine Weinbauhistorie, die ist ja Jahrhunderte alt, das ist ja in Dänemark noch gar nicht, da sprechen wir von vielleicht 25 Jahren.
Ja, genau 25 Jahre, 2000 wurde es als EU-Weinland anerkannt. Genau. Seit 1990 gibt es einigermaßen Weinbau, aber damals noch sehr, sehr spartanisch. Genau. Es gab ja damals um die 90 überhaupt Leute, die oder Kleinstbetriebe, die Wein angebaut haben. Und ich glaube 20.000 Flaschen Abfüllung um 2000, also minimals. Ja. Somit hat sich das entwickelt, aber nicht wirklich entwickelt in dem Sinne.
Und ja, aber wenn man ein bisschen näher dran ist, stellt man fest, und das bestätigen mir auch meine Besuche in Dänemark und auch von Kollegen, Ackerland wird mehr und mehr in Weinland umgewandelt. Da ist eine lebendige Bewegung und es hat natürlich auch einen Ursprung auch in der Nordic Cuisine, dass mehr dieser Fokus auf das Regionale, auf das Naturnahe und auch das Einsetzen in der absoluten Top-Gastronomie und dieses Kopenhagen ist eine unglaublich pulsierende Stadt, die es uns natürlich, das Gastronomische ist viel weiter als in Dänemark als hierzulande, möchte ich fast sagen. Und
aber da ist dann die Frage, wann ist es ein Nerd-Thema und wann haben die Weine wirklich eine gewisse Daseinsberechtigung beziehungsweise auch eine perspektivische Entwicklung? Weil wenn du die allgemeine Klimasituation dort nimmst, die ja eigentlich erstmal super, super optimal scheint, weil sie halt so total anders ist. Also wir haben eine Jahresdurchschnittstemperatur von 7 Grad, die Champagne hat 10 Grad, also so als etwas kühlere Gebiete, das heißt, der Wein braucht extrem viel Zuwendung, um dort überhaupt wachsen zu können. Du hast einen Niederschlag von 800 Milliliter, wir in Deutschland haben um die 600 Milliliter. Also es ist kühl und nass, so wie man sich das eigentlich in diesem Cool Climate vorstellt, aber der Kram wird nicht reif, ist wieder das Gegenproblem. Das heißt, Ackerland ist das eine, du kannst in Ackerland gehen, aber eigentlich bräuchtest du auch etwas von den nicht wirklich vorhandenen Hanglagen, die man dort auch hat. Aber diese Hanglagen sind wiederum in Gegenden, wo die Leute ganz gerne ihre Häuser haben. Das heißt, diese Hanglagen, wenn man die dann in Weinland umwandeln möchte, werden super schweineteuer. Das gleiche Problem, was wir teilweise in England haben. Dass halt der Grundstückspreis dann für einen Hektar Weinberg so extrem hoch ist, die Grundkosten dort ohnehin aufgrund eben auch des hohen Lohnniveaus so hoch ist, die Weine dann teilweise so schweinteuer werden, dass die das gar nicht bringen können, was die dann irgendwann kosten. Und dann hast du dort, und das soll nicht despektierlich gemeint sein, irgendwelche Piwis in der Flasche, die nicht wirklich eine eigene Identität darstellen können, die mehr oder weniger auf experimenteller Basis laufen und die man halt in irgendwelchen Weinbars ein bisschen freaky ausschenkt. Aber nee, ist das dann, also will ich einen Wein wirklich für 50, 60 Euro kaufen, wo ich sage, oh, er duftet mal so ein bisschen nach Bergamott und ein bisschen nach Zitrone und eigentlich ist das ja lecker.
Ja, du hast es jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und man muss unser
Anspruch. Realistisch würde ich sagen. Ja, nee. Ich will es auch nicht bashen. Ich will es einfach nur, wenn ich ein Weineinkäufer bin, dann versuche ich ja für meinen Gast das Optimalste herauszuholen für seine 50, 60 Euro, die er ausgeben möchte. Und man versucht natürlich auch, wir haben ja hier teilweise in Sachsen, Saale und Unstrut das gleiche Problem, dass das Einstiegsniveau relativ hoch ist. Aber ich finde, da hat es dänischer Wein teilweise gar nicht einfach.
Ja, natürlich nicht.
Losgelöst vom Exotenwert.
Wir reden ja natürlich auch über weniger Anbaufläche. Und es ist ja auch alles auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte angelegt. Es ist ja nicht so, wie gesagt, dass wie in anderen Weinregionen in dieser Welt jahrhundertelanger Vorsprung, Erfahrungsvorsprung und perfekteste Bedingungen, das entwickelt sich ja auch alles erst. Die Weinwelt ist diverser geworden, auch von den Anbauregionen. Und na klar, die lernen ja auch dazu. Und das sind aber es sind mittlerweile über Feldversuche, es ist hinaus und es geht ja auch vielfach, unser Beruf geht ja vielfach über Storytelling und das ist ja ein kleiner Markt auch, die haben ja auch gar nicht die Menge, um das flächendeckend anzubieten in sämtlichen Restaurants. Nur mein Interesse geht dafür, andere interessieren sich für andere Sachen, aber ich finde es einfach toll, mit welchem Enthusiasmus und auch klar, diese Piwi-Sorten werden auch immer besser, auch mit dem ökologischen Fußabdruck und natürlich klar, auch da werden die Züchtungen immer besser. Und ich meine, so Winzer legen ja Weinberge leider Gottes auch immer für 30 Jahre, 40, 50 Jahre an. Da wird eher in Generationen gedacht, in Dekaden, als jetzt von heute auf morgen. Und ich glaube schon, dass das Zukunft hat und jeder Jahrgang ein Stück weit besser wird. Und es gibt schon Sonnenstunden ohne Ende. Die Böden geben es her, sandige Böden, Tonböden, auch so ein bisschen humose Böden, da ist schon was zu bieten auf sämtlichen Inseln. Und ich meine, die sind schnell ausverkauft. Daran sieht man immer, wie das eben halt läuft. Und diese kleinen Mengen in Dänemark, die Weingüter haben im Durchschnitt 2 bis 4 Hektar. Die stellen, ja, lass es mal 7.000 bis 15.000 Flaschen pro Jahr her. Das ist ja eigentlich gar nichts. Und aber das mal eben halt anbieten zu können, klar, ich krieg da keine Europalette davon, um Gottes Willen, von dem einen oder anderen Winzer, seien es mal 12 Flaschen oder so, weil vieles eben halt auch im Land bleibt, aber da tut sich was. Und das finde ich, möchte ich unterstützen, und das finde ich absolut spannend. Und es hat auch mit England gebraucht, mit dem englischen Schaumwein, dass er auf die Bühne kommt. Und das hat natürlich auch seinen Preis, völlig klar. Aber ich finde das, ich bin ja auch so jemand, nicht nur bei den Fußballvereinen oder generell, der immer mal an Andersdenkende oder denkt, ich bin nicht immer der gleich auf die größten Pferde setzt und des Siegens sicher ist. Nee, und so unterstütze ich auch die kleinen Länder und mache mir meine eigenen Gedanken und möchte ja auch Leute mit was überraschen, mal was anderes, was sie vielleicht noch nie getrunken haben, und für die eine oder andere Qualität und die eine oder andere Flasche und den einen oder anderen Wein aus Dänemark lege ich absolut meine Hand ins Feuer. Top, wirklich, auch mit Unterstützung von anderen Kollegen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, macht der ein oder andere Winzer wirklich schon sehr, sehr gute Qualitäten, die sich die letzten Jahre auch gesteigert haben. Das muss man auch echt anerkennen. Und das waren die letzten Jahre. Also es war noch nicht mal über 30, 40, 50 Jahre berichtet. Und das sehe ich schon. Also natürlich ist es kein Vergleich zu großen Moselrieslingen oder wie auch immer, die es seit Generationen schon gibt. Aber gut Ding will Weile haben. Alles und trotzdem bin ich da mit Enthusiasmus hinterher, weil es mich einfach auch berührt, sowas vor der Haustür fast zu haben hier. Und schön. Und eben halt auch total herzliche Menschen, die auch genauso dafür brennen wie ich für meinen Job.
Wann ist ein Wein für dich top, wenn du sagst, dass die Qualitäten top sind?
Wenn er mir eine gewisse Komplexität bietet, an Struktur, an Aromatik, wenn da auch noch verschiedene Sphären im Wein sind, wenn er für mich auch ein paar Tage offen ist und immer noch wie eine Eins im Glas steht und auch nach Jahren der Reife, wenn er einfach, wenn da Leben in der Bude ist und er mich einfach kickt auf einer gewissen Ebene. Klar, wir Deutschen sind immer so jemand, die das dann ins Verhältnis setzen zu einem Preis. Das muss natürlich auch stimmen, wenn es in gewisser Weise ja viel, viel Qualität für einen adäquaten Preis, was bin ich dafür bereit zu zahlen? Aber der muss mich einfach von der Struktur her spannen, fesseln, ja, an Säure, an Finesse, an Eleganz, an allem, der Ausbau und ja.
Das. Was kostet ein dänischer Wein im Schnitt bei dir?
Preislich? Sind wir so zwischen 40 und 80 Euro sind die allermeisten Weine.
Auf der Karte oder im Laden?
Auf der Karte. Auf der Weinkarte.
Auf der Karte, 40 bis 80 Euro, okay.
Ja.
Und hat der Wein eine so eigene Identität, dass wenn ich ihn probiere, ich sagen würde, das könnte kein Versuch sein, einen Kammtaler Veltliner zu rekonstruieren oder ein Wein aus der Pfalz oder ein Wein aus dem Elsass, sondern die Weine sind so eigenständig, dass man sie sonst nirgends auf der Welt findet?
Ich finde schon, dass sie schon eine Art von Identität, gerade was die Böden anbetrifft, zeigen.
Das ist Sand und Kalk, also genau. Es ist nicht so eigenständig, das findet sich in vielen anderen Bereichen der Welt auch.
Absolut, und natürlich, na klar, vieles geht über die Piwi-Rebsorte Solaris, die sich als sehr, sehr gut herausgestellt hat zum Anbau, weil sie eben halt auch eine relativ kurze Vegetationsperiode hat und viel auch vom Mostgewicht her gut ausreifen kann und schon auch eine eigene Identität hat. Erinnert ja immer ein bisschen an Sauvignon Blanc aromatisch und aber die hat sich so als Hauptrebsorte so ein bisschen durchgesetzt. Aber na klar, auch Sauvignon Blanc durchaus und ich finde schon, dass man da auch eine Identität in den Weinen spürt. Und na klar, hängt auch mit dem Ausbaustil des Winzers zusammen. Aber ich finde schon, dass man da das eine oder andere auch kühle, so dieses Cool Climate sehr gut herausschmecken kann aus den Weinen. Finde ich schon in Anklängen. Das wird sich natürlich immer mehr auch mit zunehmendem Alter der Rebstöcke. Ich meine, wir haben da Solaris-Rebstöcke zum Teil von 20, 25 Jahren. Und das ist schon mal ein Alter, wo man mit den Reben arbeiten kann, finde ich.
Ich versuche auch nicht zu kritisch und einfach konstruktiv mit dir.
Absolut.
An das Thema ranzugehen. Weil es ist immer so einfach, irgendwas zu feiern und zu sagen, nee. Man ist da total und super.
Gebe ich
und
dir recht.
Auch der, nur und der. Aber letztlich geht's ja meistens um diese Weiterentwicklung, wenn man es kritisch beleuchtet. Mhm. Auch jetzt in der Kati-Weiterentwicklung oder allgemein eben auch die Wahrnehmung, die Weiterkommunikation. Wenn man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und es ist ja ein Nischenthema, von vielen wird es nicht ernst genommen. Ich finde, Obstweine haben es teilweise noch weiter geschafft als so
zum
die
Teil.
Weinweine, also die Weintraubenweine. Da ist die Frage, warum setzt man nicht eher darauf, als dass man versucht, diese Weinkarte auch zu spielen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich viel Erfahrung mit Piwi-Rebsorten. Es bringt natürlich, was dem nordischen Charakter auch so ein wenig entspricht, mit sich, dass, ich glaube, 90% der Betriebe biologisch oder biodynamisch auch zertifiziert sind.
Ja.
Also, dass man weniger Pflanzenschutz betreiben muss, trotz eben der Feuchtigkeit, trotz der kühlen Temperaturen, was dem Ganzen natürlich ein wenig zuträglich ist. Und einfach die Erfahrungswerte mit diesen Rebsorten, die mehr oder weniger als Nischenrebsorten in Deutschland oder sonst irgendwo gehandelt oder eben als solches auch behandelt werden, konzentriert sich da jemand drauf und versucht das Potenzial so ein wenig auszuschöpfen. Interessant fand ich den Gedanken, dass, da habe ich aber nichts Belegbares zu gefunden, dass Piwi-Rebsorten mehr oder weniger mutieren und aus ihrer Resistenz heraus entwickeln und irgendwann auch ganz konventionell gespritzt werden müssen, um verschiedenen Pilzbefall zu verhindern, wo sie normalerweise gegen resistent sein sollten.
Da passiert unglaublich viel und da ist man leider Gottes auch erst am Anfang und da ist jedes Jahr immer wieder was Neues, auch die, wenn ich mich mit den Winzern unterhalte, die sehen das eben halt auch in den Weinbergen. Es passiert so viel, aber vielmehr sind die natürlichen Einflüsse mit Starkregen und mit Hagel, das wird vor allem immer schlimmer. Aber es kommen natürlich auch immer mehr irgendwelche Krankheiten, Pilze. Und da wusste man ja, als man die gezüchtet hat, die Piwi-Rebsorten auch noch nicht, dass es solche gibt. Und die mutieren natürlich auch weiter, gebe ich ja absolut recht. Es ist ja im Normalen. Aber da findet auch eine Weiterentwicklung statt. Also es ist ein spannendes Feld. Und wenn ich ja auch in Deutschland sehe, dass der eine oder andere Top-Winzer zumindest schon mal mit kleinen Weinberg vielleicht angelegt hat mit einer Piwi-Rebsorte, um zumindest mal zu gucken, was werden könnte. Manche sind davon gar nicht überzeugt, aber manche sind zumindest offen und versuchen mal was. In dem Sinne, ob es die ganz großen Weine dieser Welt wären, das sei mal dahingestellt. Es muss nicht auch nicht jeder Wein ein großer Wein werden. Man will auch nicht jeden Abend ein Grand Cru trinken. Aber sauber, gut gemachte Weine, die eine gewisse Lebensfreude ausstrahlen oder bringen. Und das ist doch aller Ehren wert. Wein soll ja ein Getränk sein, was für jedermann da ist und was einfach Freude bereitet. Und so sehe ich es. Ja, einfach ein Kulturgetränk.
Vielleicht abschließend auf den Punkt gebracht, was muss man über Dänemark wissen? Also was sind so die Key Facts, wenn ich jetzt aus dem Besuch bei dir herausgehen möchte und sagen möchte, schul mich bitte einmal in den nächsten 5 Minuten richtig intensiv über Dänemark. Was kann ich mitnehmen?
Du kannst mitnehmen, dass es ein sehr pulsierendes, innovatives Weingewerbe dort gibt, nicht nur was die Weinbars anbetrifft, auch die Weingüter, dass die sehr, sehr gut auch vernetzt sind, dass sie sich gegenseitig besuchen, dass die viel miteinander auch machen, dass man eine junge Generation hat an interessierten Menschen, nicht nur an Weintrinkern.
Ich meinte mehr rein von den Fakten, also welche Weinbaugebiete gibt es, welche muss ich kennen?
Genau. Es gibt in dem Sinne 4 Anbaugebiete in Dänemark. Es ist Jütland im Norden, es ist Fünen, es ist Seeland und es ist die Insel Bornholm. Es ist so ungefähr, hat man, glaube ich, so circa gerade eine Rebfläche von 200, 250 Hektar insgesamt, Tendenz aber steigend. Die meisten Weingüter haben, wie ich sagte, so eine Größe von 2,5 bis 4 Hektar. Der Unterschied interessanterweise zu Schweden, wo auch Weinanbau ist, ist der, dass es dort weniger Weingüter gibt und die sind dann aber einen Ticken größer. In Dänemark hat man eher kleinere Weingüter und davon dann so ein bisschen mehr und auf sämtlichen Inseln. Und wenn ich so an die dänische Südsee denke, wird auf sämtlichen Inseln Weinanbau gemacht. Manches einfach nur so hobbymäßig, aber Feldversuche. Aber viele Weingüter, wie zum Beispiel Saxtrup im Norden in Jütland oder auf Fünen Bistockeby oder auch auf Seeland Värhöj und auch Örnberg, die sind schon so Vorreiter. Ein fantastisches Weingut auch auf der Insel, auf der Obstinsel Fejö, das ist nämlich Hideaway Vingard, die auch wirklich tolle Weine machen, bin ich von überzeugt. Und dann gibt's so links und rechts Dyrehöj, wirklich auch spannende Weingüter, die es echt lohnt, mal vorbeizufahren, die auch Tasting Rooms haben, sehr, sehr niveauvoll, sind sehr, sehr offen. Und wir haben vornehmlich, wie ich schon sagte, dort sandige Böden, wir haben ein bisschen mit Ton untersetzte Böden, humose Auflage.
Kalk teilweise.
Und eben halt massig Sonnenscheinstürme. Und die allermeisten Weingüter oder auch Weinberge sind schon auch nicht weit vom Meer weg. Das ist die Meereseinstrahlung, die Sonneneinstrahlung und die Reflexion vom Meer. Klar, es ist nicht so hoch gelegen oder so steil wie an der Mosel, die Weinberge, aber man sucht natürlich schon auch gewisse Hügel und Hänge. Auf jeden Fall nutzt man eben halt auch den Wind aus, der eben halt in Dänemark flächendeckend herrscht. Dadurch kommen weniger Pilzbefall, weniger Fäulnis, Regen kann schnell abtrocknen. Das sind halt auch günstige Faktoren. Und ja, man hat halt auch den Absatz über so eben halt über die gastronomische Branche. Das ist eben halt toll. So Weinbars und pulsierendes Leben in Aarhus, in Odense und gerade in Kopenhagen, von Top-3-Sterne-Gastronomie bis Weinbars. Und da hat man in erster Linie den Absatz. Und wie gesagt, man baut eher Piwi-Rebsorten an, Solaris, Souvenir Gris, als weiße Rebsorten, Muscaris auch noch ein bisschen. Man versucht aber auch schon in erster Linie mit so einer kühlen Rebsorte, auch wie Sauvignon Blanc, zu hantieren. Bei den Roten sind es dann auch eher Piwis, so mit Rondo und Regent. Aber auch hier hat man sich des Frühburgunders schon angenommen, der mittlerweile für Deutschland leider Gottes ein bisschen anfälliger wird und auch gern Norden abzuwandern scheint. Ja, das sind so die paar Key Facts und spannende Ausbaustile von Schaumweinen, wie eben halt bei Sagstrup in Jütland im Norden, über fantastische Süßweine, zum Beispiel von Anders Örnberg auf Seeland. Man hat trockene Weißweine im Edelstahl ausgebaut, in der Amphore sogar. Man versucht sich, na klar, wie so viele an Orangeweinen, oder macht sie auch spannend auch, und Wein im Holzfass ausgebaut. Man hat da, klar, Fässer aus Frankreich, die mit den Weingütern, die Tonnellerien, die mit den Weingütern zusammenarbeiten. Also da passiert eine Menge. Man testet sich auch vor, und das finde ich toll, aber in einer Geschwindigkeit, die ja einzigartig ist.
Ja, wie gesagt, 25 Jahre gibt's ja eigentlich erst anerkannten Weinbau. Ja. Und da jetzt dann schon, also 50 bis 60 richtig kommerziell agierende Weingüter, 100 Weingüter gibt es. Der allgemeine Stil, hast du das Gefühl, wie allgemein Skandinavien, Nordeuropa, dass es da auch in diese Natural-Richtung gibt? Also ist das eine Grundausrichtung oder eine Grundtendenz der meisten Weingüter? Oder ist die dann doch eher konventionell und man versucht dort Wein zu erzeugen, wie wir es halt aus Deutschland, Mitteleuropa etc. kennen? Wie kann man das da betrachten? Weil du sagst ja auf der einen Seite, es gibt Experimente in Richtung Orange-Wein, aber ist das experimentell oder ist das, dass sie es aktiv leben?
Es kommt immer so ein bisschen auf den Winzer an. Da gibt's mehr Winzer, glaube ich, die alle naturnah herstellen, auch alle biologisch zertifiziert sind. Aber viele mögen dann eher noch den eher klassischen Stil, ohne dass man hier jetzt den ganzen Natural Wein hat, den Orange Wein. Da macht sicherlich der ein oder andere, der sich traut, mal einen Wein von, aber flächendeckend kauft man das, glaube ich, auch in Dänemark eher noch im Ausland, die Geschichte. Aber was so den klassischen Weißwein anbetrifft, egal Edelstahl, Holzfass, da sind die Weingüter eher dabei dann in Dänemark, bei diesem Stil. Und eher ein bisschen, wie gesagt, schlanker, mineralischer, was natürlich auch zu deren Küche sehr, sehr gut passt, zur nordischen Küche. Mit viel Fisch, mit eher Purismus. So wird der Wein auch mehr und mehr über Kopenhagen eine Bühne bekommen, bin ich von überzeugt.
Bist du selber dort unterwegs oder eher weniger?
Ja.
Wo würdest du zuerst hinreisen, wenn jemand das kennenlernen möchte?
Ja, es ist natürlich in Dänemark auch sehr weit verstreut. Du hast sehr, sehr viele Inseln auch. Und es ist halt natürlich auch mit, man muss einen guten Plan schmieden. Und man braucht definitiv das Auto, um zu fahren, weil sonst ist man doch ein bisschen aufgeschmissen. Klar, die sind eher so auf dem Land, auch die Weingüter, aber ich würde auf der Hauptinsel auf Seeland bleiben, Fehmarn rüber. Und dann auf Seeland, gerade im Norden Seelands, da hat man schon so die ein oder anderen Winzer. Man ist überrascht, man geht jetzt nicht von Monokultur aus, sondern wie an der Mosel, dass man denkt, da man hat kilometerweite Weinberge, dann ist mal ein Weinberg dabei, dann ist mal ein Hügel, aber das ist jetzt, ich würde es erstmal mit dem Urlaub machen, verbinden, schönes dänisches Ferienhaus und man lässt sich's gut gehen und dann kann man mal neben dem Essen gehen abends toll in Restaurants, kann man eben halt auch mal einen Ausflug aufs Land oder zu einem Weingut machen und nimmt sich ein paar Flaschen mit und probiert sich durch und toll. Und da würde ich aber eher wirklich dann die Insel Seeland empfehlen, aber soll nicht abwerten den anderen, aber da sind noch andere.
Gar nicht, überhaupt nicht. Nein, aber irgendwo muss man ja anfangen. Wenn jemand Deutschland kennenlernen möchte, dann empfiehlt man ja auch gewisse Gebiete und sagt nicht unbedingt, warum auch immer, fahrt an den Mittelrhein.
Ja.
Sondern man würde ja dann andere Gebiete empfehlen und so einfach, um so eine gewisse Grundinspiration zu bekommen. Richtig. Und das ist eigentlich so der Gedanke. Hast du auch Obstweine auf der Karte oder die gar nicht?
Ja, ich, zum Beispiel auch, einer meiner ersten war aus Dänemark, von Gut Frederiksdal, was auch auf dieser Insel Seeland ist.
Bekannt.
Das einzige Obstweingut weltweit, die auch einen tollen Job machen. Super gut.
Die machen einen Hammerjob, die machen großartig. Also auch die eigene Interpretation, die teilweise machen. Findest du, ein Obstwein kann Ähnliches leisten wie ein konventioneller Wein? Also was Alterung angeht, was Kombinationsfreude mit Speisen angeht, was vielleicht Formbarkeit Flüssigkeit, durch Gläser, durch Temperaturen? Oder ist Obstwein da minder bemittelt?
Nee, das finde ich gar nicht. Das Schlimme ist nur, das wäre eigentlich auch mal so ein Thema für uns, dass man da mehr in die Tiefe gehen müsste. Man kriegt, da muss man richtig Windmühlen in Bewegung setzen, auch mal da auch Vertikalen zu machen,
ich habe nichts mehr vor, also zu probieren. Lass ruhig laufen.
Das finde ich mega spannend, auch gerade wenn ich so an Cidre, an Poiré denke, in der Reife zu sehen. Es kommt ja leider immer auch in der Breite nicht zu viel hier in Deutschland an, oder es ist, wird dann vielleicht vom Packaging, dass man es auch gar nicht so richtig einsetzen kann in der Gastronomie oder wie auch immer. Ich denke schon, dass es das Potenzial hätte wie Wein. Aber da muss man natürlich auch richtig Überzeugungsarbeit leisten. Das kann man am ehesten in der Sterne-Gastronomie, wo man das schon mal zumindest zu einem Gang einsetzt. Dann so eine Flasche, wo man sich denkt, ein Cidre hier zu Austern, da braucht es noch richtig Überzeugungsarbeit. Aber dafür sind wir ja da. Wir brauchen ja solche Herausforderungen und Projekte, um sowas durchzusetzen, aber
Überzeugungsarbeit, weil es kein Wein ist oder weil der Wein das nicht hergibt?
Der Wein gibt es, glaube ich, schon her. Aber stell dir mal vor, wie cool wäre das denn, wenn du jetzt hier 1989er Cidre von der Apfelsorte, vielleicht noch aus dieser Plantage, aus diesem Weinberg, jetzt probieren würdest, zu einer Gänsestopfleber mit karamellisierten Apfelspalten. Ey, mega, aber wo, da erstmal da ranzukommen, nur so rübergesponnen, das wäre doch genial. Und ich glaube, der hätte genau dasselbe Aromenspektrum wie eine gereifte Riesling-Spätlese von der Mosel. Also bin ich dessen überzeugt, weil auch von der Struktur her, von Äpfeln und wie auch immer, Säure und Lagerfähigkeit, glaube ich schon. Wäre ich der Erste, der das probieren würde. Sofort.
Ist natürlich total spannend, weil das Erste, was einem da in den Sinn schießt, ist, dass man versucht, es über den zu geringen Alkohol zu definieren, dass er dich halten könnte. Aber so eine Riesling-Auslese hat ja auch nicht wirklich viel Alkohol. Und wenn man das dann so rein analytisch dann sich vor Augen hält, vielleicht mal über Säurewerte, pH-Werte etc., könnte durchaus spannend sein. Wäre doch ein Projekt jetzt zum Beispiel diese Weinbar, die du aufmachen möchtest, als Obstweinbar.
Ja.
Es gibt, glaube ich, weltweit keine Obstweinbar. Und das könnte natürlich mega spannend sein, wenn du sagst, du hast ernstzunehmende Obstweine, kannst die dort leben, kannst die dort ausschenken und mal so einen richtig perfekt ausgebauten, gereiften Rhabarberwein.
Tja.
Warum nicht?
Why not? Absolut.
Ja, oder eben Kirschwein, jetzt gerade aus Dänemark, ist sowas großartig. Und so teuer sind die dann wiederum auch nicht, interessanterweise.
Nee, genau. Und haben vielleicht auch in dem Sinne gar nicht so viel Alkohol. Das ist ja das, wo heutzutage die Zeit hingeht. Weniger zu trinken oder vielleicht weniger Alkohol, aber bewusster. Und diesen auch kulinarischen Kick zu haben. Und ja, man muss immer Vorreiter sein, nicht hinterherlaufen, Trend, selber mal welche setzen. So ist es ja. Also, why not?
Total. Merkst du das auch bei dir, weil du gerade sagst, weniger Alkohol, dass Leute weniger trinken?
Ja.
Oder ist das allgemein im Handel ein Thema und die Leute kaufen sich weniger Flaschen für zu Hause, die sie dann mit Strohhalm vor dem Fernseher trinken?
Na, ich glaube,
ist es auch im Restaurant, dass die Leute eben heute keine 12 Gläser mehr trinken pro anderthalb Stunden, sondern nur noch 2.
Das stimmt, ja, da hat sich schon was verändert. Ich sehe es nur jetzt am Beispiel Hamburg, weil ich hier lebe, aber es gibt, glaube ich, auch noch Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Einfach so von der...
Aber in Hamburg wird weniger getrunken gerade aktuell.
Würde ich fast denken, aber bewusster. Und das ist interessant, weil als ich mit meiner Weinkarriere angefangen habe und hier vor vielen, vielen Jahren als Sommelier angefangen habe bei Hendrik Thoma im Louis C. Jakob, da war es eben halt so, da hatten die Restaurants auch noch mittags geöffnet, da gab es noch Mittagsrestaurants, aber da war das Thema halbe Flaschen. Und das kommt jetzt nach vielen, vielen Jahren, 15, 18 Jahren kommt das Thema wieder, wo ich mir dann denke, aber eher für den Abend, man trinkt lieber 2 halbe Flaschen, man kann mehr probieren, man trinkt weniger, aber bewusster. Und dann scheuen sich die Gäste auch nicht, eine halbe Flasche für 60, 70 Euro zu trinken. Finde ich interessant. Es ist ja eigentlich der Trend, den wir wollen, nicht auf Masse zu gehen, sondern bewusster und einfach mehr Qualität zu haben. Aber es ist ja so, wie vieles in der Gastronomie, es ist gewissen Trends und dann ist ein Auf und ein Ab und dann ist mal wieder was verschwunden und dann kommt mal was wieder. Und so sehe ich es gerade mit dem Stichwort halben Flaschen und dann mal nur ein Glas und aber nicht mehr diese. Hat auch sicherlich was mit der Preisentwicklung zu tun. Na klar, durch Corona haben die Gäste gelernt, auch den Wein nach Hause einzukaufen. Der liegt zu Hause, da kann ich ja immer was trinken. Da fehlt ihnen aber dann oftmals das gute Essen. Und so trinken sie im Restaurant vielleicht nur noch irgendwie zwei Gläser, auch aufgrund der Preisentwicklung. Es ist leider so, da sind viele Faktoren. Und natürlich das Propagieren dieser böse Alkohol, das, was man über oder vielfach hört, aber wo nicht bewusst unterschieden wird, um was für Alkohol es sich halt auch dreht und in welchen Maßen er zu sich genommen wird. Und das wird ja immer unterschlagen. Es ist ja auch ein Genussmittel und es kommt immer auf die Menge an. Das wissen wir ja alle. Und sag das mal den Franzosen, die lachen sich auch kaputt darüber. Aber hierzulande ist es halt so, dass man dann darauf hört, dass der böse Alkohol muss halt weggelassen werden oder reduziert werden.
Wenn wir eines den Italienern neiden, dann ist es, nein, wir neiden den Italienern vieles, aber eines, was wir niemals geschafft haben, irgendwie zu rekonstruieren, ist die Aperitivo-Kultur. Ganz viele Gastronomen haben es versucht. Ganz viele Kneipengänger haben es versucht. Und wahrscheinlich ist eines der Geheimnisse, warum es nie geklappt hat, das falsche Getränk. Also mit Bier funktioniert es einfach nicht. Aber lass mich anders anfangen. Der Aperitivo, was ist das eigentlich? Ich würde sagen, er beginnt in Italien nicht mit einem Getränk, sondern mit einer Uhrzeit. Dann, wenn die Sonne sinkt, wenn die Straßen heller werden, wenn die Bars ihre Türen öffnen, wenn Menschen zusammenkommen, nicht um zu trinken, sondern um zu verweilen, dann ist ein Glas immer ihr Begleiter, aber nie die Hauptfigur. Die Getränke sind eben kein Bier, wenn auch leicht bitter, wenn auch klar. Anders, sie haben eine Aufgabe, sie sollen öffnen, nicht füllen. Zum Glas gibt es kleine Teller, Oliven, Käse, Crostini. In Mailand ist es mondän. In Turin historisch, in Venedig lebendig am Wasser. Der Aperitivo ist kein Rausch, er ist ein Übergang. Von der Arbeit in den Abend. Er ist ein Ritual der Nähe, der Stimmen, des Wartens auf das Essen. Es ist das Gefühl, Zeit zu haben, bevor die Zeit wieder vergeht. Aber was ist das richtige Getränk? Natürlich gibt es da viele, aber ein ganz besonderes, das ich im Sinn habe, ist der L'Aperitivo Botanical von Denonino Distillatori, im 21. Jahrhundert entwickelt. Ein bitter-süßer Aperitif, gebaut auf natürliche Infusion. Ein Schritt weg von reiner Destillation, wofür Nonino groß und bekannt wurde und immer noch ist. Ein Schritt hin zu Kräutern, Wurzeln, Zitrus. Ein Aperitivo im klassischen Sinn und doch neu gedacht. Das Produkt wird aus Mazeration hergestellt. Botanical. Wermut, Rhabarber, Enzian, Zitrusfrüchte. Diese geben Aromen. Die Basis ist Alkohol, rein und klar. Die Zutaten unbedingt ausschließlich natürlich. Keine Farbstoffe, keine künstlichen Aromen. Es wird die Reinheit betont. Alkoholgehalt 21 Volumenprozent. Die Farbe hellorange mit goldenem Schimmer. Der Duft frisch, zitrisch, floral. Und der Geschmack verbindet Süße und Bitterkeit und endet trocken, klar und elegant. Serviert auf Eis mit einer Orangenzeste oder als Spritz mit Prosecco oder Soda. Also konkret, was unterscheidet L'Aperitivo Botanical von anderen italienischen Aperitivi? Die Philosophie. Andere Aperitivi nutzen Farbstoffe als künstliche Aromen. Nonino setzt auf Natürlichkeit. Ein Aperitif, der nicht maskiert. Es ist ein Aperitif, der die Zutaten sprechen lässt. Kein Bitter der alten Schule. Modern, weniger schwer, weniger süß. Aber er bleibt italienisch. Und
er bleibt verbunden mit der Tradition des Bitter. Man hat fast das Gefühl, das kann nur Nonino. Die Familie, die immer Frauen an der Spitze gesehen hat. Gianola Nonino prägte die Moderne. Ihre Töchter führen das Haus weiter. Christina, Antonella, Lisabetta. Sie sind die Stimme. Sie brachten L'Aperitivo auf den Markt. Sie erklärten, dass er für Reinheit steht. Sie betonten, dass er ein Aperitif ohne künstliche Zusätze ist. Sie stellten ihn in Bars von Mailand bis New York vor. Und die Welt nahm ihn auf. Er hielt Preise, wurde in Rankings geführt.
Was? Welche?
Etliche. Also so wurde er beim Meininger International Spirits Award Aperitif of the Year. Und das in 3 aufeinanderfolgenden Jahren. Und die Liste könnte ich rahmensprengend weiterführen. Eigentlich seit der Gründung dieses Ausnahmehauses im Jahre 1897, als Orazio Nonino in Percotto, Friaul, seine kleine Brennerei gründete. In der Zeit, als Grappa noch als Bauerngetränk galt, ein Destillat aus Resten, oft rau und roh, begann die Familie Nonino, das Bild komplett zu verändern und neu zu definieren. Sie blieben in ihrem Dorf, nahe den Alpen, nahe der Adria. Und durch sie wurde Percotto zu einem Ort der neuen Brennkultur. In den 1970er Jahren kam der entscheidende Schritt. 1973 brachte die Familie den ersten sortenreinen Grappa heraus. Es war der Grappa Monovitigno aus Picolit. Und damit begann eine Revolution. Grappa war mit einmal nicht mehr Abfallverwertung. Grappa war Herkunft, war Rebsorte und war Qualität. Mit einmal begann die Welt Italien anders zu sehen. Und diese Familie wurde Synonym für Reinheit und Innovation. Gianola Nonino führte das Unternehmen mit Energie. Zusammen mit Benito Nonino brachte sie das Haus an die Spitze. Und dort steht es seitdem. Nonino ist Kult. Danke für diese Kontinuität. Danke für diese Neudefinition der Aperitivo-Kultur,
den L'Aperitivo Botanical.
Und natürlich auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wann trinkst du Wein?
Jetzt, mit dir. Ich hab Bock auf das erste Glas. Silvio. Meine Kehle ist total, trocken. Ich muss mal ein bisschen was benetzen hier. Das war der perfekte Übergang.
Kleines Säckchen am Morgen, ja, wie man so schön sagt.
Kleines Säckchen am Morgen. Ist kalt.
Bist du Frühstück und Sekt? Kannst du dir das vorstellen?
Ach ja, durchaus. Ja, ich bin nun nicht so der Frühstückstyp.
Okay, du lässt das Frühstück weg zum Sekt.
Ja, unser eins Gastronom, der ist jetzt... Ja, nicht so, der verbindet eigentlich Frühstück und Mittagessen, bevor er dann irgendwie so auf die Arbeit geht. Nur bei uns ist, oder bei mir jetzt ist der bei dir ist das nochmal vielleicht ein bisschen anders, auch durch Familie, das ist natürlich, wie jeder da so auch geprägt ist oder in den Arbeitsalltag, aber bei uns ist, oder bei mir ist das eben halt alles ein bisschen verschoben, dass man irgendwo in der Nacht 2, 3 ins Bett geht. Und dann steht man auch erst irgendwann so um 9 oder 10 auf oder macht dann Frühstück und Mittagessen so in einem, halt irgendwie so eine Stärkung für den Tag, bevor man auf Arbeit wieder geht. Und da, nur jetzt im Alltag trinke ich keinen Sekt morgens oder weiß der Kuckuck, um Gottes Willen. Aber wenn mal irgendwie ein Anlass ist, ein Geburtstag oder man trifft sich mit Freunden, man hat mal frei, hey, why not? Es ist immer viel zu dogmatisch. Viele Menschen denken immer zu dogmatisch. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn man Bock hat auf Wein, dann hat man Lust auf Wein. Ja, wann ist der perfekte Moment für Wein? Irgendwie, wenn man daran denkt. Es ist situativ. Und wenn ich Lust habe, Wein zu trinken, dann trinke ich einen Wein. Und definitiv immer zu einem gepflegten Essen, finde ich, zu Hause oder wenn man weggeht oder auch spontane Momente, wenn man am Strand sitzt, ein Picknick macht und eine Flasche einfach einsteckt. Das ist situativ, das ist Lebensgefühl, das ist Lebensfreude. Man kann sich auch nicht alles nehmen lassen.
Aber abgesehen vom gleich, dass wir jetzt gleich den ersten Sekt probieren wollen, wann genießt du Wein? Hast du da für dich gewisse Situationen, wo du sagst, du lässt dich da komplett drauf einfallen? Ist es jeden Tag zum Feierabend ist es, am Wochenende ist es bei Weinreisen, ist mit Freunden, ist allein. Hast du einen Lieblingsort, Moment, wo du Wein trinkst?
Nee, eigentlich nicht. Auch hier wieder viel situativ. Man merkt natürlich auch im Alltagsgeschehen, auch welcher Tag prädestinierter ist. Das merkt man einfach irgendwie so vom Handling oder schon vom ersten Glas, wann es Sinn macht, wann du gut drauf bist, wann du irgendwie gut schmeckst, gut Gerüche hast. Auch jeder ist körperlich, jeder Tag ist irgendwie ein bisschen anders. Manchmal probiere ich gerne abends, weil ich denke, da ist mein Kopf freier, dann hat man den Tag hinter sich, so nach der Arbeit. Da kann man ein bisschen runterfahren, sich auch mal auf eine Probe konzentrieren. Die wirklich richtig schweren Proben, wo es auch ein Feedback gibt und wo man sich auch konzentrieren muss, weil man viele Weine probiert, die mache ich eigentlich gerne so vormittags, mittags, weil dann der Gaumen noch unbefleckt ist. Mhm. Dann bin ich einfach konzentrierter, da bin ich schon wach, da bin ich schon da. Da steht zwar manchmal dann eben halt noch der Abendservice vor der Brust, den man dann noch so halb im Hinterkopf schon wieder hat, aber dann geht man trotzdem vom Gaumen her neutraler an die Sache ran. Ja. Aber man muss immer unterscheiden zwischen probieren und einfach auch trinken. Es gibt auch gewisse Momente.
Ich meinte eher das Trinken.
Da bin ich auch also Mensch, genau.
Den Moment, wenn du.
Klar belohnt man sich manchmal mit dem Feierabend. Gerne gehe ich natürlich auch essen an meinen freien Tagen und dann trinke ich auch Wein. Das zweifelsohne. Mhm. Ich suche mir auch die Restaurants aus, in die ich gehe, auch nach Weinkarte. Das geht nicht nur um Essen. Das geht auch in erster Linie auch darum, um den kompletten Genuss, auch Atmosphäre oder wie auch immer dafür. Wir Gastronomen nutzen ja die Zeit noch mal viel anders, wenn man frei hat. Und dann will man auch den, weil wir eben halt auch nicht so wie ein normaler Mensch vielleicht ein großes Wochenende hat, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, dann ist es nur ein freier Tag und den will man nutzen. Dann will man in ein wirkliches Restaurant hin, wo man schon 2 Jahre vorhatte hinzugehen. Und dann sucht man sich das eben halt auch nach Weinkarte und nach Gastgeber und nach Küche und nach all dem aus. Und dann ja, ist man völlig losgelassen und trinkt eben halt und probiert tolle Weine und ob allein oder mit Freunden und dann kann man sich auch mal zurücklehnen und einen Wein nicht analysieren hundertprozentig, sondern einfach auch mal genießen im Freundeskreis mit Weinfreunden zusammen, dann trinkt man auch mal einen Wein und man muss nicht immer so auseinandernehmen und na klar belohnt man sich auch nach Feierabend mal mit einem Gläschen von einem Wein, den man von seiner Weinkarte jetzt vielleicht auch, den man im Laden gerade offen hat, den man nicht jeden Tag probiert, weil man wieder auf den Stand der Dinge gebracht werden möchte und einfach auch jetzt Bock drauf hat. Zu Hause, wenn ich nach Hause komme, um 1 Uhr in der Nacht, mache ich mir eigentlich selten noch einen Wein auf. Da trinke ich eher so ein bisschen zur Beruhigung, trinke noch mal einen Tee oder irgendwie Maximum, dass ich nochmal so ein kleines Bierchen zu Hause trinke. Man will ja auch gescheit nach Hause fahren und wie auch immer, auch wenn man von der Arbeit kommt und dann, aber das zu Hause selten da in der Nacht. Muss auch nicht, man muss da bewusst vorgehen. Wie gesagt, das ist Alkohol auch und man hat auch eine Vorbildfunktion und ich brauche nicht jeden Tag Wein. Muss ich nicht. Ich kann auch mal paar Tage auf Wein verzichten. Das ist überhaupt für mich überhaupt kein Thema.
Und wenn du jetzt so einen Sekt bekommst, wie den wir vor uns haben, Grüner Veltliner Sekt von Schlumberger, wie gehst du da ran? Kennst du den? Hast du den schon mal probiert oder ist ein Erstkontakt?
Probiert habe ich ihn schon mal vor einigen Jahren. Bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Habe ich schon mal probiert. In welchem Zusammenhang, weiß ich nicht mehr. Wie ich rangekommen bin auf einer Verkostung, glaube ich, irgendwie Hausmesse, Weinprobe oder irgendwie, aber ist mir ein Begriff und er ist mir zumindest nicht ablehnend in Erinnerung. Er ist mir eigentlich eher positiv in Erinnerung geblieben oder neutral abgespeichert, wie auch immer, aber ich habe ihn schon mal verkostet und aber ich freue mich, ihn jetzt hier wieder im Glas zu haben. Toll, schön.
Wenn du den im Glas hast, fängst du an, den zu betrachten, zu bewerten oder nimmst du ihn erstmal als solches? Also hast du eine ganz taktische, typische Herangehensweise oder Ist es bei jedem Wein unterschiedlich? Wie näherst du dich so einem Wein?
Ja, erstmal vom...
Vielleicht auch ein bisschen anderen, weil Grüner Veltliner und Schlumberger ist ja nicht, oder Grüner Veltliner und Sekt ist ja nicht ganz so gängig, ist ja doch eher was schon sehr eigenes, ungewöhnliches, nicht nur, weil es eine eigentlich nicht weltweit verbreitete Rebsorte ist, sondern auch, weil diese Kombination nicht von jedem handelbar ist, teilweise recht schwer ist. Aber wenn man da was hat, wo man sagt, oh, könnte auch interessant sein.
Ey, super, deshalb, ich bin da total neugierig und das ist auch eigentlich das Thema, was mich am Wein reizt, diese Neugierde. Wenn man was vor sich hat, irgendwie, spannend, was da jetzt kommt. Klar, man nähert sich dem optisch, wie ist er verpackt oder in welchem Karton oder wie ist das Packaging, was ja natürlich auch der erste Eindruck ist, auch bei Gästen oder so, wenn sie einen Wein im Regal sehen oder wenn sie ihn betrachten, wenn ich ihn präsentiere am Tisch. Wie ist er aufgemacht? Was kommt da für ein Korken vielleicht zum Vorschein oder wie auch immer? Und wie du sagst, Grüner Veltliner probiere ich auch nicht jeden Tag. Aber es ist schön, gute Aufmachung, stilvoll. Finde ich toll, auch mit der grünen Schrift vorne drauf, weil grüner Veltliner, alles ein bisschen grün angehaucht, so weiß-grün, schöne Kontraste, gut aufgemacht, nicht überfrachtet die Flasche. Schön. Plopp, gut von der
Agrappe. Toll, das finde ich wichtig, also das finde ich interessant, weil oftmals denkt man ja, wenn man sich mit Wein von morgens bis abends auseinandersetzt, dass die eigentliche Ausstattung, also Design, Etiketten und so weiter, dann gar nicht so wichtig sind, sondern Augen zu und durch. Und das Produkt selber muss überzeugen, aber dass du eben ganz klar formulierst, nein, die Ausstattung ist für mich auch wichtig. Ich möchte gerne eine attraktive Flasche zum Tisch tragen, diese präsentieren. Ja. Und ich ziehe durchaus sowas mit ins Bewusstsein, finde ich total interessant.
Absolut. Das ist ja das Erste, was man wahrnimmt. Schlimm wird es halt in dem Fall, wenn er mehr verspricht, dass er dann letztendlich im Glas halten kann. Das haben wir ja sicherlich alle schon erlebt, dass viel Marketing und Packaging ausmacht und dass man denkt, ach, irgendwie ist da mehr dicke Hose als so unter dem Motto oder mehr ja jetzt aufs Marketing gesetzt oder mehr Schein als Sein. Und das muss natürlich stimmig sein. Aber man geht natürlich mit einer Erwartungshaltung dann ran. Aber das ist in dem Fall sehr, sehr positiv. Da hat man sich dabei was gedacht. Schön. Nicht überfrachtet, nicht aus. Ja. Und die wichtigsten Informationen für mich auch stehen drauf. Hier noch so ein kleiner Aufdruck mit Bio. Okay. Klasse, Methode traditionell. Brüt. Super. Schlumberger. Okay. Ja. Um Austrian Sparkling, also was Österreichisches, kriegt man raus, ja, weiß man, wenn man das so sieht. Und dann hinten noch so eine kleine bisschen Erklärung, okay, da gucke ich selten drauf. Höchstens mal gucke ich hin und wieder mal auf den Alkoholgehalt oder weiß der Kuckuck was. Oder bei den Sektflaschen steht ja, oder Schaumweinflaschen steht ja heutzutage eben halt auch manchmal das Degorgierdatum drauf und wie auch immer. Ja, auf sowas dreht man dann mal die Flasche um. Also das, um mal so ein paar erste Informationen zu haben.
Und dann schenkst du ihn dir ein oder informierst du dich weiter? Also würdest du dann ins Netz gehen, wenn du die Flasche jetzt rein neutral vor dir hast und dich über Geschichte, wenn die Rebsorte nicht kennst, informieren? Oder würdest du erstmal den Wein als solches probieren?
Wenn mir irgendwas nicht schlüssig erscheint, dann würde ich vielleicht googeln, ich würde dem Produkt erstmal neutral eine Chance geben und erstmal einschenken. Weil das ist das, was am ehesten für mich spricht oder für den Wein oder zu mir spricht, der Geschmack. Und so bin ich, und so mache ich es gerne auch bei Gästen, nicht zu viel Informationen erstmal an einen rantragen, nicht den Kopf schon wieder unnütz beeinflussen. Lass doch mal das Produkt erstmal für sich sprechen. Und dann kann man immer noch, wenn es das Interesse weckt, kann man immer noch mal nachschauen, in die Tiefe gehen. Ja, so sehe ich das an.
Okay.
Und dann, ja, eingeschenkt und klar, guckt man Perlage, Farbe, sauber, trüb oder klar, was sind für Auffälligkeiten, aber zarte, elegante Perlage, schön, und dann Nase rein und ob er einen anspricht und sauber. tolle, ja, finde ich eine sehr, sehr attraktive, anheimelnde, ja, Frucht, was Kräutriges, aber auch was Zitrisches und ein bisschen auch was, ja, leichte Anklänge, so von gelbem Steinobst, aber auch so wie so eine Kräuterwiese. Fein.
Ich finde fast so wie so eine Sommerkräuterwiese. Mhm. Also gar nicht so dieses frische, tauige, sondern schon eine gewisse Substanz.
Ja.
Hat ein bisschen was Warmes dabei. Ja. Und entwickelt sich sehr schön. Ich mag die Perlage auch, weil sie nicht so aufdringlich ist. Also die auch nicht so aus dem Glas herausschießt, sondern so ganz zart nur die Aromen trägt.
Genau.
Und es nicht nur sieht, sondern eben auch so wahrnehmen kann, dass es einen nicht in die Nase schießt. Mhm. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Ja, so tänzelnd. Die legt sich so, wie du sagst, so schön auf
auf
die Zunge. Ist nicht so Sturm im Glas. Das merke ich auch gleich, hier so eine grobperligen, sondern so seidig und gibt so eine schöne tänzelnde Länge. Schwingt so schön nach. Das finde ich ganz, ganz, ganz fein.
Und ich finde so am Gaumen kommt dann die Rebsorte so richtig zum Tragen. Nicht schwerfällig. Auch nicht irgendwie grün oder unreif, sondern richtig frisch. Ja.
Frisch, saftig, ein bisschen.
Und wirkt wahnsinnig appetitlich.
Ticken sowas Würziges, Pfeffriges, so ein bisschen, ja, weißer Pfeffer, so typisch für Berliner. Aber alles in einer tollen
Ist greifbar. Also es wird ja ganz oft außen vorgestellt und dann fragt man sich, na, wo soll der denn sein? Mhm. Aber hier ist es wirklich schmeckbar, macht Spaß.
Absolut. Und dagegen ist nichts einzuwenden als so kleiner Aperitif, so beim macht die Zunge locker und das kann man so nebenbei sehr, sehr gut genießen, finde ich. Ganz.
Ja. Aber auch als Essensbegleiter. Also ich glaube, dass der genügend Substanz hat. Der hat zwar nur in Anführungszeichen 12 Volumenprozent, was ja durchaus angenehm ist. Aber ich glaube, der hat genügend Struktur und Substanz, um Speisen zu begleiten.
Ja. Ich stelle mir so eine gebeizte Fjordforelle vor, irgendwie sowas. Oh, so ein bisschen lauwarm so dazu. Klein wenig, bisschen Beurre Blanc kann er sogar auch ab. Oder so Kräuteröl noch dazu. Also fein, schön. Oh, kriege ich schon gleich wieder Appetit.
So. Hattest du mal so ein Erlebnis, was dich total geflasht hat an Weidenspeisenkombination, was richtig nachhaltig ist, wo du heute noch von begeistert bist?
Also, womit man mich immer glücklich machen kann, was mich auch jedes Mal immer wieder beeindruckt, ist einfach die Kombination aus Portwein und Stilton. Ich liebe Käse. Ich liebe einfach, ich bin eher herzhaft als süß veranlagt. Und ich mag einfach Käse. Ich freue mich über Restaurants, die noch Käsewagen haben. Ich gehe da ab wie Schmitz Katze, weil das ist eben halt auch so Herkunft, Identität, die schmeckbar ist. Und dann auf dem perfekten Reifezustand. Und da, das ist sowas da. Ich mag Portwein. Das in verschiedene Stilistiken, aber in Verbindung mit Stilton würde ich dann meistens immer zu einem Late Bottled Vintage Port greifen, weil Vintage Port, den trinkt man mal einfach so als Genusswein. Da braucht man keinen Käse für. Aber ein Late Bottled Vintage und dann diesen intensiven englischen Käse, den Stilton, das finde ich, das kann man mir immer hinstellen. Das, ja.
Sehr oft gut.
Probiert.
Das ist auch einer der Klassiker, die immer funktionieren. Suchst du einen Stilton dann eher relativ jung oder schon so richtig durchwachsen und reif und schon so ein wenig, ich sag mal, Liebhaber?
Ja, ich mag's gern reif. Also das ist gerade bei Käse, egal ob ein Epoas den ganzen Kühlschrank voll stinkt oder zur Weihnachtszeit Vacheron Mondor, wie sie alle heißen, ich mag's gern reif. Und da das ist für mich Käse, sonst kann ich auch Babybell essen. Nein, aber mit Aussagekraft. Also da, ja, wie beim Wein. Es muss auch Ecken und Kanten haben. So weichgespült, das mag ich nie. Nee.
Weil du gerade Stilton sagtest, ich hatte teilweise richtig spannende Erlebnisse, wenn ich Rotwein mit Stilton versucht habe. Ja. Also Rotwein, der eine gewisse Substanz hat, der manchmal eben auch so eine gewisse alkoholschwangere Charakteristik hat, dass der erstaunlich gut mit Stilton zu kombinieren war.
Ja.
Und da teilweise dem Stilton noch mehr Raum gelassen hat und ihm die Chance gegeben hat, sich noch mal ganz anders auf der Zunge zu entwickeln. Ich habe jetzt hier eventuell mal, vielleicht kannst du es dir imaginär vorstellen, ein Cabernet Sauvignon aus dem Sizilianischen angedacht, den ich total spannend finde, weil er so, also weil dieses Weinland ja eigentlich komplett unterm Radar läuft.
Finde ich toll, dass du den ausgewählt hast. Bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und weil mich Sizilien auch fasziniert. Man kann es kaum glauben, ich war noch nie da. Aber man kann auch nicht überall gewesen sein. Aber ich finde Sizilien unglaublich bemerkenswert und steht auf jeden Fall auf meiner Liste, dort mal eine Stippvisite zu machen.
Dann zu Urlaubszwecken oder zu Weinreisezwecken? Oder ist es bei dir immer eine Kombination aus beiden? Also wenn du im Urlaub bist, suchst du dir immer Weingüter raus? Oder ist das ganz strikt getrennt voneinander?
Na, das ist schon, irgendwie kann ich es nicht trennen. Das ist, wir haben ja so einen tollen Job, Silvio, dass wir in die schönsten Ecken dieser Welt kommen und da auch meistens auch immer noch Weinanbau ist. Na klar, Malediven vielleicht jetzt nicht oder wie auch immer, aber es gibt ja viele Länder, wo eben halt Weinanbau ist und wir wollen das, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich möchte das schon immer kombinieren. Ich kann das nicht strikt trennen. Ich bin auch keiner, der jetzt eine Kreuzfahrt braucht oder da nur am Strand rumliegen muss. Ich muss immer in Bewegung sein und möchte gern, wenn ich woanders bin, was sehen, was erleben. Und wenn ich in dem Land bin, zweifelsohne, dann suche ich schon danach aus, ob es da eine Genusskultur gibt. Und gibt es dann eben halt bei den allermeisten auch tolle Restaurants und meistens eben halt auch Weinregionen, Weingüter. Und das muss immer irgendwie dabei sein. Klar, wenn es jetzt eine geführte Weinreise ist über ein Weinhändler oder irgendwie schon, ja, wo ich eingeladen bin oder wo ich vielleicht, wo ich mit dran teilnehmen möchte, die ist dann schon eher strukturiert, wo Weingut zu Weingut ein bisschen abgehandelt wird. Aber wenn ich jetzt, wie zum Beispiel vor kurzem, jetzt kommen wir wieder zurück auf Dänemark, da war ich in Dänemark und habe mir meine eigene Route selber gemacht. Und dann gab es eben halt auch Tage, da habe ich am Strand gelegen oder nichts gemacht. Und dann gab es auch Tage, dann bin ich von Winzer zu Winzer. Wie es so reinpasst und das zu kombinieren, finde ich eigentlich am allerschönsten für mich. Und sich dann abends zu belohnen im Restaurant, im Hotel, tolles Essen zu haben, was zu trinken, den Abend Revue passieren zu lassen und verschiedene Sachen erlebt zu haben, das finde ich eigentlich immer am schönsten. Ja, deshalb, ich trenne das nicht so rigoros. Ich kann nicht einfach nur so einen Strandurlaub machen oder so einen Wellnessurlaub. Für mich ist Wellness, wenn ich einfach nicht an die Arbeit denke und einfach, klar, zweifelsohne schon bei dem Thema Wein, aber dann bin ich weg vom Kopf her von der Arbeit, von meiner Arbeitsstätte. Und aber ich habe mit dem Thema Wein zu tun und mit Essen und das kann ich ganz schnell trennen und kann auf andere Gedanken kommen.
Ach, schön.
Und der Austausch mit den Winzern und vor Ort und einfach nur wandern in wunderschönsten Regionen, oh, das gibt mir so viel in der Natur. Das gibt mir so viel. Da komme ich so runter.
Kann man, glaube ich, in Sizilien ganz gut. Ja. Ein total verkanntes Weinbaugebiet, nahezu so groß wie die gesamte Anbaufläche in Deutschland. 94.000 Hektar, was enorm ist.
Ah, doch so viel. Wow.
Gerade wenn man das in Zahlen zu definieren versteht, weil du gerade Dänemark erwähnt hast. Also Dänemark haben wir 1.600 Sonnenstunden ungefähr. Hier haben wir 2.500. Ja. Also fast doppelt so viele Sonnenstunden wie in Dänemark. Und das verleitet natürlich relativ schnell dazu, auch Weine möglichst günstig zu produzieren, was ein Problem war, dass sehr viele Weine über sehr viele Jahre oder Jahrzehnte einfach rausgeschludert wurden. Also es gibt ein gutes Potenzial dort auf Sizilien. Ja, ja. Es gibt 65 autochthone Rebsorten, die es nur auf Sizilien gibt. Und dennoch haben viele versucht, die Großartigkeit der sizilianischen Weine darzustellen, insofern, dass sie halt internationale Rebsorten nehmen und zeigen, obgleich wir was haben, wie jetzt in dem Fall, mal kein Nero d'Avola, sondern ein Cabernet Sauvignon von der Tinuta Regaliali, zu zeigen, was eigentlich die Identitäten, die Besonderheit der sizilianischen Terroir-Typizitäten ist. Und das kann man gelegentlich am besten, wenn man eine Grundlage nimmt, die man kennt.
Ja.
Also sprich eine Rebsorte, die man kennt. Und Cabernet Sauvignon kennen die meisten aus dem Kalifornischen, aus dem Französischen etc. Und hier aber mit diesem Süditalienischen, mit dem sizilianischen Touch, finde ich das total spannend, weil eben sehr eigen interpretiert. Ja. Tinuta Regaliali waren die ersten, ich weiß nicht, ob du die auf dem Schirm hast, die es geschafft haben, diese eigentlich Qualitätswende Mitte der 90er Jahre einzuleiten, wo man eben ganz klar gezeigt hat, wir müssen auch was anderes produzieren, wir können auch was anderes produzieren als Masse. Und mittlerweile kann man sagen, sind so um die 10-15% sind richtige High-End-Qualitätsweine, die dort von der Insel kommen. Du hast ja teilweise absolut optimale Bedingungen bis zu 1000 Meter Höhe. Du hast ganz tolle, dann eben ähnlich wie in Dänemark, Ton, Sand, Kalk, Böden. Du hast teilweise Basalt und Vulkangestein, sehr viel verschiedene unterschiedliche Mikroklimate. Und das, dieser Vigna San Francesco ist so einer der Paradewein Siziliens, der mehr oder weniger als Referenzwein, das Weingut als Referenzweingut dafür genommen wird, was möglich ist. Also neben den ganzen dann später heraus entstandenen Individualentwicklungen, dass eben sehr viele Tendenzen in Richtung wieder autochthone Rebsorten oder eben auch Natural Wein oder eben biodynamischer Weinbau gibt, ist dieses etwas größere Weingut eins, was sehr viel für den Weinbau der Insel getan hat. Und wenn man so möchte, auch für viele so der Inbegriff des sizilianischen Qualitätsweins ist, 2019er Jahrgang. Bin gespannt, wie du magst.
Ja. Es ist neugierig. Ich habe gerade schon mal reingerochen und hat mir auch gerade so ein schönes, so ein Lächeln auf die, aufs Gesicht weil ich so gerne da reinrieche. Das ist, oh, da denkst du gleich, du bist am Ätna. Das ist, es ist eine Wärme, es ist eine Vielschichtigkeit und, ja, toll. Bin dir dankbar für deine Erklärung, hat mich auch noch mal ein bisschen weiter in die, man lernt ja auch nie aus und das auch gerade so von der Größe und wer, auch gerade Regaliali, man sieht es häufiger, weil die auch eine breite Range haben an Produkten. Aber den habe ich tatsächlich, den Vigna San Francesco, den habe ich noch nie probiert. Und freue ich mich, den probieren zu dürfen. Toll, toll. Also, weil es eben halt, klar, unser Eins würde eher so, na klar, nach autochthonen Rebsorten gehen. Denkt, die sind gebietstypisch, die machen es spannend. Aber nicht umsonst ist sie eine der größten Rebsorten dieser Welt, Cabernet Sauvignon, und findet an vielen Orten dieser Welt statt und funktioniert eben halt sehr, sehr gut und kann die Eigenart der Region, das Terroir wunderbar auch widerspiegeln und seinen Stil einfach auch durchbringen. Und ja, klar, Tasca d'Almerita, berühmter Name auch, und ja. Was da passiert ist, finde ich total spannend, auch mit Sizilien, wie so die Entwicklung stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du es, wann da so der Startschuss einfach dieser Regionen war. War es vor 10, 15, 20 Jahren? Ich kann es nicht mehr genau einordnen, wann das da so richtig losging.
So eine Rebsorte ist ja auch nur ein Mensch. Na, und wie wir Menschen, ist eine Rebsorte nicht selten auch das Sinnbild ihrer Eltern oder der Spiegel beider Elternteile. Und eine Rebsorte, die genau dieses absolut perfekt spiegelt, ist Südafrikas eigene Rebsorte, der Pinotage. Also eigentlich steht Pinotage für Südafrika. Ich kenne kaum eine Region, die Pinotage ernsthaft anbaut und dort ähnliche Erfolge feiert wie in Südafrika. 1925 von Abraham Isaac Parrell an der Universität Stellenbosch gezüchtet, ist sie das Ergebnis einer Kreuzung aus Pinot Noir, daher der Pinot in dem Namen, und Cinsault, den man damals Hermitage nannte, also daher Pinotage.
Der Name als Sinnbild der Verbindung beider Eltern. Es hat lange gedauert, bis er auch in Südafrika wirklich angenommen wurde, weil die ersten Weine wirkten sehr rustikal, oft hart, kantig. Aber die Rebsorte hat die Chance ergriffen, gewollt oder ungewollt, und sich an das Klima und den Boden des Kaps angepasst. Pinotage reift früh, trotz der intensiven Sonne, trägt dunkle Beeren und hat eine erdige Tiefe. Kann leicht und fruchtig sein,
aber auch mächtig und konzentriert.
Ja, heute ist Pinotage Symbol und Identität Südafrikas zugleich. Und das, obwohl sein Charakter spaltet, eigenwillig, markant und trotzdem unverkennbar. Aber er braucht gute Lagen und die schenkt ihm die Familie Dellheim. Also wenn du von Kapstadt nach Osten fährst, siehst du die Silhouette des Simonsbergs. Und genau hier sitzt Dellheim mit Keller und Verkostung auf den Hängen dieses Berges in der Ward Simonsburg von Stellenbosch. Dellheim ist ein Familienbetrieb und zwar der Familie Sperling. Der verstorbene Michael Hans Spatz Sperling wurde zur prägenden Figur des südafrikanischen Weinbaus. Vera Sperling lebt weiterhin auf dem Gut und heute fungieren Viktor Sperling als ältester Sohn, Nora Thiel, die älteste Tochter als Directors und wohnen mit ihren Familien auf dem Hof. Das Landstück hieß historisch De Triesprong. Hans Otto Hoheisen erwarb es 1938 als Ruhesitz für sich und seine Frau Deli. Also ist der heutige Name Dellheim kein Marketing-Kunstwort, sondern laut Hauschronik wörtlich Delisheim. Ein deutsches Kompositum, das an die Gründerfamilie erinnert. Und dann 1951. Spatz Sperling kommt. Und zwar als 20-Jähriger aus Deutschland zu Onkel Hans Hoheisen und Tante Del nach Stellenbosch. Und daraus entstand die moderne Dellheim-Ära. Die 10 Pfund, die er in der Tasche hatte, waren definitiv kein Riesenstartkapital, aber er hat es geschafft, mit ganz viel Fleiß, Fokussiertheit und einer Vision, das Haus Dellheim in 6 Jahrzehnten zu einem der renommiertesten und führenden Weinproduzenten in Südafrika aufzubauen und zu etablieren. War 1971 Mitbegründer der Stellenbosch Wine Route, einen der ersten Weinrouten Südafrikas. Und mehr oder weniger der Ursprung dieses einzigartigen Weintourismus, der Südafrika heute noch definiert. Gemeinsam mit weiteren Pionieren initiierte er den Verband Cape Estate Wine Producers und spielt eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Gesetzes zur Herkunftsbezeichnung Wine of Origin. Er kreierte einen der ersten Dessertweine namens Spatzentreck, initiierte in den 1970er Jahren einen der ersten erfolgreichen Cabernet-geführten Bordeaux-Blends und war einer der ersten südafrikanischen Winzer, die Wein nicht mehr ausschließlich an Großhändler verkauften, sondern unter seiner eigenen Marke Dellheim abfüllten. Ein entscheidender Schritt hin zur unabhängigen Weinproduktion. Und mehr als überfällig erhielt er 2009 die 1659 Celebration Score. Eine der höchsten Auszeichnungen der südafrikanischen Weinwelt. Und sein Herz gehört dem Pinotage. Eine Rebsorte, die wahnsinnig polarisiert. Was ist ein perfekter Pinotage? Ist er dann gut, wenn er kraftvoll, stoffig, möglichst weich, elegant, harmonisch, gaumenfüllend und sättigend ist, also den Zinsor repräsentiert? Oder ist er dann Sinnbild für den Simonsburg, für Südafrika? Wenn er die Mutterrebe, den Pinot Noir, durch sich sprechen lässt und filigran nuanciert, kühl, klar punktiert ist und eine immense Trinkfreude in sich trägt. Hans Spatz Sperling hat sich für Letzteres entschieden und erzeugt Weine mit einer ganz eigenen Authentizität, die klar definiert, geschmackvoll, aber wahnsinnig lebendig sind. So wie der 2023er Pinotage von Dellheim. Eine Art von Wein, der einfach nur aus Südafrika stammen kann. Dann ist es großartig. Medium-bodied, kräftiges Rubinrot, saftige Frucht, Gewürzuntertöne, zarte Nelke, herzhafte Noten, Pflaumenanklang und am Gaumen. Weich, elegant, lebendig in der Säure, dezenter Holzeinfluss. Ein Wein, der eines auf der Stirn trägt. Balance. Und wenn man diesen Wein probiert, versteht man Südafrika. Versteht man Simonsburg, versteht man Dellheim. Vielen lieben Dank für dieses sehr erkenntnisreiche Weinerlebnis. Dem Hause Dellheim. Und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Na, eigentlich gab es dort schon zu römischen Zeiten.
Ja, klar. Mhm.
Also vor einigen tausend Jahren. aktiven Weinbau, der kontinuierlich durchgelebt wurde.
Ja, ja.
Es gab ein Auf und Ab, dass man mehr und weniger Rebfläche gab. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges war es ja wie überall, dass viele Sachen neu definiert wurden. Und da ging es dann mehr um Masse statt Klasse. Und man hat versucht, eben Kommerz zu betreiben im schlimmsten aller Sinne und versucht eben die Industrialisierung voranzutreiben zu Lasten letztlich der Ökologie oder der, also das ist mehr oder weniger um den wirtschaftlichen Ertrag, nicht um den qualitativen Sinn ging. Und das Umdenken setzte dann eigentlich erst Mitte der 90er Jahre ein, als man merkte, dass Qualität da sein muss, damit man viele andere Sachen auch rechtfertigen kann und dass dieses Ausbeuten der Natur nicht unbedingt zielführend und nicht langfristig gedacht ist.
Ja.
Und da heraus gab es eben Weingüter wie Regaliali, die gesagt haben, wir haben so viele Chancen hier, wir haben so tolle Grundvoraussetzungen, lass uns die nutzen. Und damit begann eine ganz eigene Ära im sizilianischen Weinbau, wo man mittlerweile versucht, nach vorne zu blicken und auch mehr in den Export zu gehen. 60% der sizilianischen Weine werden exportiert nach Deutschland, USA, Schweiz etc. Und auch mehr in Richtung Biozertifizierung geht. Es sind mittlerweile 40% der Rebflächen, die auf Sizilien biozertifiziert sind, wobei man fairerweise auch im Vergleich zu Dänemark sagen muss, dass es natürlich dort einfacher ist, es ist trockener, es gibt ganz andere klimatische Bedingungen. Aber das Bewusstsein dafür ist da und das eben auch konsequent zu leben und eben nicht mehr auf Masse zu setzen.
Ja.
Also man kann so sagen, um die Jahrtausendwende begann es dort mit dem Umdenken.
Ja.
Und man hat komplett versucht, den Weinbau auf Sizilien komplett neu aufzustellen.
Das meinte ich. Und das hat man auch irgendwo hier, das dauert alles ein bisschen länger, bis man das hier in Deutschland wahrnimmt. Aber ich glaube, das war so um die Zeit. Und ich finde, es ist auch spannend und absolut schlüssig, weil auch gerade durch diesen Vulkan und die unterschiedlichsten Böden, wo das Thema auch Vulkanweine jetzt die letzten Jahre so ein bisschen aufploppte oder kennt man ja auch von anderen Inseln auch, dass man einzigartiges Terroir sucht und was es so weltweit eben halt nicht gibt. Und das ist wirklich einzigartig. Inseln sind da immer prädestiniert dafür, weil sie sich irgendwie so abgeschieden sind und hat Vor- und hat Nachteile. Aber hier gerade auch dadurch, dass man schon auch eine gewisse Historie hat in Sachen Wein und so vielfältig sich aufgestellt hat, Süßwein, Weißwein, Rotwein, und eine lebendige Weinkultur, finde ich das ganz spannend, was ich da dann so von, und nachdem eben halt auch in der Toskana oder im Piemont schon alles irgendwo erfunden war, hat man sich anderen Regionen, kam mal der Trend aus Süditalien hoch und das finde ich toll und deshalb auch so für mich, nur als kleine Einstreuung, also auch eine der unterschätztesten Regionen, finde ich, die es noch nicht so auf den Schirm geschafft haben, ist für mich Kampanien. So das Hinterland von Neapel, Süditalien. Völlig unterschätzte Weine, autochthone Rebsorten.
Total, ja.
Intensiv, ja. Mit Charakter, wo du so geniale Weine für einen Apfel und ein Ei bekommst. Völlig unterschätzt, die langlebig sind, die komplex sind, egal ob weiß, rot, spannende Rebsorten. Das ist so ein, und dass das noch nicht in dem Sinne so hierzulande entdeckt wurde, wahrscheinlich in Italien schon längst ein Thema ist. Gut, die trinken das dann selber, muss man gar nicht ins Ausland geben und gar nicht zu uns. Aber das ist für mich auch so unterschätzte Sachen. Da würde ich dreimal vorziehen, im Gegensatz zu norditalienischen Weißweinen, wenn ich mir die Weißweine aus Kampanien so angucke. Auch gerade auch Sizilien. So spannende Rebsorten, tolle Weine, die mich einfach kicken, die mich zum nächsten Glas tendieren lassen, wo ich weitergehen möchte, weil sie sich auch im Glas so aufbauen, so entwickeln. Das stimmt. Und deshalb.
Schöne bei dem jetzt finde ich zum Beispiel, dass man zwar die Wärme Süditalien spürt, aber nicht die Hitze.
Ja.
Also, dass der mit seinen 14 Volumenprozent, was nicht wenig ist, aber er ist ein Grenzgänger. Er hat dieses kraftvolle Ausladen. Auch wenn du reinriechst ins Glas, hat er diese ganz deutliche zum einen Cabernet-Präsenz.
Ja.
die man greifen kann, dieses typische Aromenbild?
Ja, boah, die Wärme Süditaliens, aber doch eine gewisse Kühlheit immer noch dabei. Ja, wie du sagst. Eine Fleischigkeit. Also ich mag nur riechen. Es ist ein Potpourri, eine komplexe, offene Nase, die mich fesselt. Toll.
Mhm. Und sich auch verändert.
Mhm.
Also man hat zwar diese schon erste expressive Präsenz, die ich finde, man auch nicht selten im Restaurant braucht, dass der Gast erstmal gecatcht wird, dass er, wenn er den Wein eingeschenkt bekommt, das ist ja oftmals in Relation zu dem dann frischen Glas. Mhm. Der Wein hat auch erstmal Stress, er muss sich durchsetzen. Muss er eine gewisse Grundpotenz haben, um sich überhaupt präsentieren zu können. Ja. Das kann der, glaube ich, ganz gut, aber er entwickelt sich dann eben auch noch und man merkt, wie er immer feiner, immer verspielter, immer frischer wird.
Mhm. Absolut, absolut. Ich meine, das ist 19er. Eigentlich ist der noch in solchen Veranlagungen und mit so als solche Einzellage ist es noch blutjung und wie du sagst, man muss den Weinen Zeit geben. Das sage ich auch im Übrigen auch immer den Gästen. Dieses Wein, wie wir Menschen, manche entwickeln sich halt auch erst. Die bauen sich im Glas auf. Das geht nicht so einschenken, weil wir nur keine Zeit mehr haben. Aber man muss sich auch einfach mal Zeit nehmen. So ein Wein entwickelt sich auch. Und ihn mal auch zu lagern, wegzuleben, Geduld zu haben, das haben wir auch immer ein Stück weit verlernt. Das ist wichtig. Und ja, ich könnte immer wieder reinrichten. Der verändert sich unglaublich. Mhm. Toll, auch Textur am Gaumen. So, schon auch zupackendes Tannin, aber eine Eleganz. Kein Blockbuster, kein fetter, üppiger, marmeladiger Wein, der ist mit Trinkfluss, mit was Herbalem, mit was schön. Auch hier wieder so was Pfeffriges, Fleischiges. Mm. Super ausgewählt, super. Stark.
Dankeschön.
Stark.
Worauf achtest du beim Probieren? Ist es mehr die vordergründige Empfindung am Gaumen? Ist es mehr die Gesamt geschmackliche Wahrnehmung oder ist es mehr der Nachgang dabei?
Ja,
wann catcht dich ein Wein?
Ich gehe schon eher über die Tanninstruktur ran, gerade beim Rotwein auch. Was für eine Form von Tannin, reifes Tannin, wie es das Kerngerüst ist, wie es im Einklang mit der Säure ist, ob ich da jetzt Cassis, grüne Paprika, Tomatenstängel oder weiß der Kuckuck was Blut auch rausrieche, ja, das ist auch nett, das macht den auch das aromatische Spannungsfeld aus, na klar, er ist jetzt ziemlich offen, aber selbst wenn er geschlossen wäre, würde ich auch ein gewisses Potenzial erkennen, dann wird der Wein das nicht ohne Grund machen, sich gerade noch verschließen oder ist noch blockiert oder will noch nicht, aber am Gaumen achte ich eigentlich drauf und hinten, was da so passiert, ob er nochmal nachschiebt, ob da sich nochmal aufbaut, ob nochmal eine andere Sphäre ist, wie und was für eine Länge da hinten rankommt, wie er bleibt, ob er abgehackt ist. Aber hier, das klingt aus, seidig. Du kannst noch mal nachschmecken. Boah. Die Franzosen nennen das ja mal Coup d'Ali. Dann so, wie lange der am Gaumen auch bleibt. Das ist für mich auch schon ein Ausdruck dessen, was das Ding kann. Um es mal so platt zu sagen.
Und bei den Tanninen magst du da eher so die ganz präsenten Tanninen, die ganz kernigen, die greifbaren, die so die Zunge so richtig krass aufrauen oder eher die etwas eingebundenen, seidig weichen, fast süßen Tannine? Gibt's da Vorlieben oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
Ja, bloß nicht so weich gespült. Also wenn sie präsent sind, auch so wie in diesem Fall, aber in das so harmonisch abgerundet ist, dann mag ich sehr, sehr gerne. Aber sie schon noch ein bisschen auch betteln, darf er auch ruhig haben. Das ist auch für die Rebsorte und für das Alter und für den Wein auch wichtig und richtig. Und selbst wenn ich wüsste, jetzt kommt irgendein Taurasi mit Kante, dann könnte ich mich darauf einstellen und wüsste jetzt wird's hart. Das hat so auch seinen Stil, auch mal so einen rustikalen. Aber tendenziell bin ich schon einer, der auch dann auch im Restaurant so einen Wein auswählt, wo er denkt, der könnte jetzt was sein und dann mag er es ein bisschen runder, als dass ich jetzt so in so ein Brett beißen muss. und schon gar nicht so weich gespült, so allglatt gemacht. Das ist, da weiß ich immer schon, da wurde mehr eingegriffen als das. Der soll schon Ecken und Kanten zeigen und so ein Spannungsfeld und darf er auch haben. Das mag ich schon ganz gerne. Ich bin sowieso mehr so ein Typ eigentlich, der eher elegantere Rotweine mag. Ich bin so ein Pinot Noir-Typ. Ja, so an Charakteristik, wenn ich ein Wein wäre, dann wäre ich, glaube ich, ein Rotwein und eher so einer, der nicht ganz so vom Alkoholgehalt so ein bisschen moderater ist, den man so auch wegtrinken kann, der aber trotzdem auch so seine Ecken und Kanten hat. Und der braucht Zeit, der aber trotzdem auch was gewisses frisches, spritziges an sich hat, der aber auch geradlinig ist, weiß, wo er hin will, aber durchaus auch Ecken und Kanten hat. Also eigentlich wäre ich vom Typ her Burgund Beaujolais, genauer gesagt.
Ah, cool.
Gamay.
Schön. Großartig.
So irgendwie, so, ja.
Was ist Wein für dich? Also wenn du es in ein Wort kleiden müsstest.
Wein?
Ja. Kann man ein Wort für Wein finden?
Wein ist ein Lebenselixier.
Schön.
Lebenselixier. In einem Wort kann ich das nicht sagen. Ich weiß nicht. Es ist aber auch, es ist Genuss. Es schafft Erinnerungen. Es ist ein Abbild irgendwie der Herkunft und der Handschrift des Winzers. Ja, es verbindet Menschen. Aber es ist, für mich ist es ein Lebenselixier. Ja. Ein Leben ohne Wein ist schwer aushaltbar.
Kam die Erkenntnis aus dir selber heraus oder hattest du ein Vorbild? Also hast du jemanden gehabt, der, außer jetzt vielleicht beim Praktikum bei Wittmann, aber vielleicht auch gerade dort oder in dem Weingut damals, wo ihr Urlaub gemacht habt, an der Mosel, in der Gastronomie selber, hattest du da jemanden, der dir Wein vermittelt hat, wie man richtig Wein trinkt, wie man Wein richtig ausspuckt, wie man Wein einsetzt zu den Speisen, oder ist das alles autodidaktisch?
Na, es war eigentlich ja weniger Vorbilder. Tja, habe ich nie auf irgendjemanden so im Speziellen geschaut. Mhm. Also, Prägung ist was anderes. Es hat mich schon auch so jemand wie André Nini seinerzeit im Louis C. Jacob, der noch fast einen Ticken häufiger als Hendrik Thoma an meiner Seite war im Restaurant, der hat mich schon auch so vom Wesen her auch im Restaurant geprägt, auch ja, ein bisschen auch einen Ticken strenger und worauf man so auch achten sollte. Das war sicherlich einer, der mir in Erinnerung bleibt, absolut, und dem ich auch dankbar bin, oder vielen Menschen, denen ich dankbar bin. Und vorzugsweise bewundere ich vielleicht Menschen, die besondere Fremdsprachenkenntnisse haben oder so eine gewisse Eloquenz. Das mag ich schon sehr, weil da merke ich, stoße ich auch an meine Grenzen. Aber das finde ich ganz toll, auch gerade wenn jemand so 4, 5 Sprachen so beherrscht und sich artikulieren kann. Sowas bewundere ich, aber in dem Sinne jetzt Vorbild, dass ich jemandem so aufblicke, nee, hab ich nicht.
Mm-mm. Was ist für dich wichtig beim Weinservice? Worauf achtest du? Was möchtest du gerne im Restaurant sehen, wenn du selber Gast bist, und was möchtest du gern leben?
Gute Frage. dass man aufmerksam ist. Jeder ist, ich sage immer, du musst die Menschen beobachten, die im Restaurant sind. Dann wird dir schon vieles klar, wenn du so ein feinsinniger Mensch bist, was geht gerade in seinem Kopf vor, mit wem ist er da, wie ist er gekleidet, praktisch spielt sich vieles in den ersten Sekunden ab. Wie gehst du auf den Gast zu, der erste Kontakt ist wichtig, was willst du rüberbringen, kennt man ihn schon oder wie auch immer, oder aber wie kommt er rein, in welcher Verfassung? Und deshalb, jeder Tisch ist individuell und die Gäste beobachten ist extrem wichtig für mich. Dann weißt du ganz genau, was braucht er, was will er, zuhören können, sich nicht wichtiger nehmen, als der Gast ist, sondern den Abend begleiten und ihm sozusagen, ja, er ist derjenige, welcher, um wen es geht, nicht, ich nehme mich da raus, ich will nur einfach für meinen Teil versuchen, mit einer Weinberatung, mit dem richtigen Wein, um das Ganze so ein bisschen runder zu machen. Darum geht's mir. So würde ich mich auch als Gast aufgehoben fühlen. Ich möchte den Abend genießen, ich möchte abschalten können. Wenn ich eine Bühne haben will, wenn ich eine Interaktion mit dem Sommelier mehr und mehr haben will, dann ist gut, dann muss man diese Signale auch aufnehmen. Aber man muss sich da ganz nach dem Gast irgendwo richten. Was hat er vor?
Sollte man das aber nicht in jedem entweder beratenden Beruf oder Beruf mit Kundenkontakt oder Verkaufsberuf machen, dass man genau diese Dinge, die du gerade skizziert hast, dort anwendet? Also, dass man respektvoll sein sollte, dass man sich darauf einlassen sollte, dass man versuchen sollte, den Gast zu lesen, ihn zu spiegeln, ihn zu interpretieren, ihn weiterzuentwickeln und so weiter, um irgendwo erfolgreich zu sein. Das macht jetzt ein Sommelier nicht sehr, also explizit aus, aber dein Weinservice, dein Sommelier-Service, was macht den so besonders? Worauf achtest du da?
Dass wir einfach eine professionelle Einstellung zum Job haben, dass wir das lieben und rübertragen, was wir wollen, was unser Leben ist, was unsere Passion ist, mit Wein in Verbindung zu sein, das darzustellen. Ich meine, du stehst da auf Arbeit, du bist auf Arbeit, du bist perfekt motiviert, du bist gut angezogen, du hast dich fit gemacht für, oder bist fit auf Gäste, du freust dich auf die, sie kommen in die Tür rein und du willst zeigen, was du hast, du möchtest, die widmen sich dir, sie kommen in dein Restaurant, wo du arbeitest und ich finde das schon eine tolle Dankbarkeit und dass da haben deine Probleme in dem Sinne gar nichts dann in dem Moment zu suchen. Du bist vollumgänglich für sie da. Man will das Thema Wein eben halt dann präsentieren. Was hat man anzubieten? Was zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Um welchen Wein dreht es sich jetzt hier? Was möchte er heute Abend haben? Was will er mit seiner Partnerin trinken, derjenige oder mit dem Partner? Finde ich einfach professionell zu sein in dem, was man tut, weil es ist ein toller Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun. Man lernt Menschen kennen. Ich sage immer scherzhaft, ich bin Nachmittagssommelier, ich bin abends mittlerweile Psychologe und Ernährungsberater. Aber weil nachmittags macht man eher die Auswahl, die Zusammenstellung der Weinkarte. Man bespricht, was man für Weine einsetzen kann zum Menü. Aus dem Fundus greift man. Aber am Abend ist es einfach, dass man den richtigen Nerv trifft, die richtige Wellenlänge. Und das kann nicht jeder. Da wächst man auch rein in diese Rolle und dem einen gelingt's mehr, dem anderen gelingt's weniger, aber das zu treffen, diesen Nerv, das macht in der heutigen Zeit, glaube ich, das i-Tüpfelchen aus. Und das macht diesen Job so spannend, weil du weißt nie, wer reinkommt. Und jeder Gast ist anders, jeder Tisch ist anders, jeder Abend ist anders, wer weiß, was alles passieren kann. Man weiß es nicht. Und ich finde, vorzustellen an Produkten, an Weinen, die nicht überall sind, die man zeigen möchte, die sich in einer tollen Verfassung befinden, zu den Speisen, die er ausgewählt hat, deshalb liebe ich diesen Job jeden Tag aufs Neue, weil jeder Tag anders ist. Man kann es nicht vorher sagen, wie es ablaufen wird, wie es zeitlich hinhaut, was passiert. Das macht so vielfältig einfach auch.
Ja. Gibt es mal ein Erlebnis, was dich nachhaltig beeindruckt hat? Also eins, wo du sagst, wow, das Erleben des Sommeliers, oder das hat mich unglaublich geprägt?
Was mich nachhaltig geprägt hat, wenn gewisse Sachen schiefgelaufen sind im Restaurant, gewisse Abende prägen sich ein. Es war vor ein paar Jahren hier so, dass unser Hausdach gebrannt hat, wo man mitten im Abendservice die Gäste evakuieren musste, weil das Dach gebrannt hat, das Reetdach.
Ach Gott.
Oh, wow. Das vergisst man sein Leben lang nicht. Das ist in die Seele, in Mark und Knochen gebrannt. Das, was dann abläuft in Sekunden, das willst du nicht erleben. Evakuieren alle raus und wie auch immer. Du siehst ja nicht nur deinen Arbeitsplatz dahin sinken, aber also so eine Sachen, die sich eingebrannt hat, oder wenn mal der Krankenwagen vorfährt, weil man wieder eine Allergie irgendwas hatte bei den Gästen und das irgendwie zum Ausbruch kam oder man einen Fehler gemacht hat. So Sachen, die sind jetzt abseits des Sommelier-Gedanken. Ich hatte aber beim Konkreten wirklich mal ein Ereignis. Das war ganz gruselig. Also das schlimmste Erlebnis als Sommelier, oh, das glaubt man kaum. Das war, der Gast hatte 2 Flaschen Wein bestellt von einer Sorte. Ja, und ich war so forsch in meinen jungen Jahren. Es war seinerzeit im Louis C. Jakob, weiß ich noch. Ich habe auch einen auf den Deckel bekommen. Es war aber auch eine Erfahrung für mich, die hat sich eingebrannt. Bestellt 2 Flaschen Wein 075 und ich karaffiere beide in einen Magnum-Dekanter. Warum auch immer, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und du weißt wahrscheinlich, was rauskommt. Nur leider hatte einer der beiden Flaschen hatte einen Fehler. Das, was ich aber vorher beim Probieren nicht gemerkt hatte. Ich habe ihn probiert, aber er ist erst, wie es oftmals so ist, mit der Wärme und ist aus sich rausgekommen. Und dann wurde der Fehler spürbarer. Aber leider hatte ich beide Karaffen dummerweise in einen Magnum-Dekanter karaffiert. Das waren jetzt keine gereiften Weine, wo jede Flasche monströs unterschiedlich war. Aber einer hatte leider einen Fehler. Und so habe ich aus einer Fehlerflasche dann 2 gemacht. Boah. War einfach dumm, wo ich mir dann denke, hinterher kannst du drüber lachen jetzt. Aber seinerzeit ist man im Boden versunken irgendwie. Und man hat auch zu Recht.
Ja, ist ja total, weil man nimmt seine Arbeit ja sehr, sehr ernst und man lebt die ja mit einem gewissen Ernst. Und wenn einem dann sowas passiert, man hält sich natürlich für wahnsinnig unwichtig, man muss sehr viel rechtfertigen, kann es nicht rechtfertigen, verargumentieren, aber dann hilft es vielleicht in dem Augenblick einfach zu sagen, in 5 Jahren kann ich genau dieses Erlebnis mal im Podcast erzählen. Nee, in 15 Jahren. In 15, ja. Mit 5 Jahren kommt er nicht weiter, genau. Da. Gibt es noch irgendwas, was du, wenn du nach vorne blickst, noch selber möchtest oder was du dir vorgenommen hast, was du erreichen möchtest? Hast du irgendwelche Pläne, Wünsche, Ziele, Vorstellungen? Um zum Anfang der Eingangsfrage wiederzukommen, gehst du zielgerichtet vor?
Eigentlich nicht. Klar, es ist immer noch mal der Wunsch, ja, sicherlich mal nach Skandinavien zu gehen oder vielleicht auch seinen Lebensmittelpunkt dort nochmal hin zu verlegen. Vielleicht, das ist sicherlich immer nochmal ein Wunsch.
Ja, richtig dauerhaft.
Oder ein cool. Traum, auch dauerhaft sicherlich. Ich möchte dem Wein definitiv treu bleiben, weil er mich nach wie vor kickt, Neugierde ist. Manchmal muss man aber auch Wein sein lassen und das nicht zu nerdy auseinandernehmen. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich auch zu sehr in die Tiefe gehen will. Ich will immer noch Spaß an diesem Getränk haben und jetzt nicht. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich vielleicht nicht in die Richtung des Master-Sommeliers oder in diese Ausbildung noch gegangen bin, um zu viel noch zu lernen. Ich bin kein Lerntyp überhaupt nicht. Ich bin da eher faul gestrickt und mache das so aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch und klar, Sachen, die mir zufliegen, klar lese ich auch, aber nee, ich möchte Wein auch mal Wein sein lassen. Es ist ein tolles Getränk und ich freue mich daran. Es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Glücksgefühl für mich. Ich möchte in erster Linie gesund bleiben, weil ohne das funktioniert das alles nicht. Und ja, und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht, in welche Richtung. Ja.
Danke, lieber Lennart. Das war interessant, diese auf der einen Seite Herzensgüte, auf der anderen Seite diese wahnsinnige Lebendigkeit, diese Neugierde und diese Begeisterung an diesem Beruf zu spüren, zu greifen und sich davon inspirieren zu lassen. Das macht Lust auf einen Besuch im Hege, das macht Lust darauf, dich persönlich zu erleben und ich hoffe, dass ich es bald schaffe. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken, für deine Inspiration. Und ja, ich habe ein Auge auf Dänemark. Mal schauen, was mich dort erwartet. Habe ich viel zu wenig Trinkerfahrung, muss ich ganz klar zugeben. Also auf hoffentlich ganz bald einmal. Und in eigener Sache darf ich noch erwähnen, dass seit letzten Dienstag unser neues Format Zombie und Tour online ist. Und es freut mich ganz besonders, dass es so gut ankommt, dass es allgemein so gut aufgenommen wurde und dass auch die Idee, ein Weingut auf 2 Wochen zu splitten, so gut ankam. Also, letzte Woche, großer Start am Dienstag. Wir hatten und haben die Schlumberger Sektkellerei aus Wien zu Gast. Also hatten, weil der Start war letzte Woche. Und haben, weil der zweite Teil kommt nächste Woche. Also 2 Folgen, nicht das eine von der anderen abhängig ist. Also man kann sie auch separiert hören. Oder nur die eine oder nur die andere. Aber natürlich am liebsten beide. Sommelier on Tour. Die Schlumberger Sektkellerei. Letzte Woche der Start. Nächste Woche die Fortsetzung. Immer dienstags. Und immer überall, wo es Podcasts gibt. Und es ist eine schöne Möglichkeit, die besonderen Weine und die besonderen Weingüter der Schlumberger Gruppe, die unser Hauptpartner sind, vorzustellen und die besonderen Personen dahinter zu präsentieren. Und daher nochmal ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür, dass ihr dieses Projekt Sommelier so wunderbar unterstützt, so begleitet, so tragt. Und da heraus eben so besondere Projekte wie Sommelier on Tour, wo wir eure Winzer präsentieren, entstehen und wachsen dürfen. Vielen Dank für euch an unserer Seite. Und natürlich auch ein Riesendankeschön an dich, dass du auch jetzt noch zuhörst, dass du bei uns bist, dass ich hoffe, die Folge dir Spaß gemacht hat. Und neben dessen, dass ich mich darüber freue, dass du jetzt noch da bist, freue ich mich sehr darüber, wenn du uns bewerten könntest. Auf Spotify, auf Apple Podcast, wenn du uns folgen könntest. Wenn du uns auf Instagram begleiten, kommentieren oder einfach liken würdest. Wenn du einfach an unserer Seite bist. Vielen lieben Dank dafür. Denn nicht zuletzt auch, dank deiner Begleitung freuen wir uns auf die nächste Woche. Wenn es wieder heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und nach Lennart Wenck reisen wir nach Düsseldorf. Und haben einen ganz anderen, aber nicht minder faszinierenden Zombie zu Gast. Ich freue mich sehr auf Lukas Wenzel!
Hallo und moin. Mein Name ist Markus van Riesen. Ich bin Hotelier in Hamburg und seit über 20 Jahren Deutschland-Importeur des südafrikanischen Weinguts Beaumont Family Wines. Ähnlich lange kenne und begleite ich nun auch schon den lieben Lennart Wenck, zunächst im Restaurant Fleet in Hamburg und später dann als Weinlieferant im Fährhaus Munkmarsch auf Sylt. Lang ist es her. Aus einer rein geschäftlichen Beziehung wurde sehr schnell nicht nur eine Freundschaft, sondern auch eine Bewunderung für die Leistung Lennarts als Sommelier. Ich muss gestehen, ich bin ein echter Fan von ihm. Lennart ist nicht nur ein exzellenter Sommelier mit großer Fachkenntnis, sondern immer auch Gastgeber, oftmals auch als Chef de Rang unterwegs. Er kann wahnsinnig gut zuhören und ist definitiv ein leiserer Vertreter seiner Zunft. Er prahlt nicht mit seinem großen Wissen, er wendet es stattdessen in großer Bescheidenheit im Sinne des Gastes an, damit dieser das gewünschte und passende Getränk ins Glas bekommt und nicht den aktuellen Lieblingswein des Sommeliers. Lennart ist sehr unabhängig in seiner Meinungsfindung, bewertet ein Produkt losgelöst von großen oder kleinen Namen der Produzenten, zaubert dabei immer wieder neue Entdeckungen aus dem Hut. Sein Respekt gegenüber Winzerinnen und Winzern ist sehr ausgeprägt. Ja, lieber Lennart, ich danke dir noch heute, dass du den Schritt als Sommelier hier ins Hügelrestaurant nach Hamburg gegangen bist und seit Tag 1 mit großer Leidenschaft die Gäste und damit auch uns verwöhnst. Ich hoffe sehr, dass du noch lange hier bleibst.